yo, ich möchte ja echt nicht stören, doch hier gibt es wirklich ganz, ganz viel zu hören. Denn ich sage dir, die Boys sind wieder am Start und sie sprechen über alles, was ein Nerd so mag. Über dies und jenes, über Serien und Games. Also pass besser auf, jetzt geht's los. Ab und zu mal Beef und jede Woche neue Themen. Das Herrenspielzimmer, eine Bereicherung fürs Leben. Blackie, Steve und Dennis sind da. Hier kommt das Herrenspielzimmer. Sascha aus den USA ist auch im Herrenspielzimmer. Also mach dich bereit jetzt für das Herrenspielzimmer. Das Herrenspielzimmer.
Liebe Community und herzlich willkommen zum Herrenspielzimmer. Es ist Donnerstagabend. Es hat den ganzen Tag geregnet hier im Norden, wie üblich, hätte ich fast gesagt. Aber wir hatten eigentlich einen schönen Mai. Aber wie jedes Jahr im Juni hakt es. Es ist Hurricane-Zeit hier und es regnet. Und von daher sitzen wir ganz kuschelig und haben einen sehr interessanten Gast heute an Land gezogen. Was heißt wir? Ich. Dennis macht irgendwie nie was außer PoE spielen eigentlich.
Ich mach gar nichts.
Und versucht mir hier die Freunde und die Community-Mitglieder auszuspannen. Es ist eklig, wie der sich gerade beim Danny angebiedert hat.
Wir sind so gute Freunde geworden, ne? Ich habe Danny richtig lieb geworden.
In den 3 bis 5 Minuten, in denen ich nicht da war, seid ihr gute Freunde geworden.
Wir sind richtig gute Freunde geworden.
Das geht doch bei Männern ganz schnell.
Das geht so schnell, ne? Im Prinzip haben wir beide einfach nur die Corporate-Variante vom gleichen T-Shirt angehabt und jetzt sind wir Freunde. Okay. Das ist jetzt einfach durch.
Ihr Lieben, in diesem kleinen verbalen Streit habt ihr schon gehört, der Danny ist da. Der Danny ist ich glaube, der ist 100 Jahre schon in der Community. Hat sich aber gerade verplappert, dass er meinen Blog nicht mehr regelmäßig liest, was ich eine Unverschämtheit finde. Aber trotzdem ist er ewig dabei und hat mir einfach mal geschrieben, hat gesagt, ja, vielleicht wäre ich für euren Podcast auch ganz interessant. Ich habe irgendwie ein buntes Leben hinter mir. Und ich bin mal gespannt, was der so erzählt. Danny, schön, dass du da bist.
Ja, hi, schönen Abend.
Du hast gerade gesagt, du hast mir schon unglaublich viel Geld in den Rachen geworfen. Wo hast du überall gespendet? Erzähl doch mal.
Also das letzte Mal, als der WoW Hardcore Classic Stream Marathon da war und da.
Nice.
Ja, da habe ich ordentlich.
Ah, ich erinnere mich. Ja, hast du auch geschrieben in der Mail, ne?
Genau, du hast geschrieben, Sugar Daddy nennst du mich jetzt.
Alles klar.
Daddy.
Ja. Danny, ich habe in Erinnerung, dass du in die Schweiz ausgewandert bist. Ist das korrekt?
Genau, richtig, ja. Ja. Also vor
jetzt,
mittlerweile. Ja, sorry, ich wollte nur sagen, vor 5,5 Jahren ungefähr.
Okay, jetzt ist natürlich die wichtigste Frage von allen. Ich will jetzt mal so ein bisschen, wie soll ich sagen, es ist ja so modern in dieser Zeit, einfach mal so ein bisschen kontrovers sein. Was ist los mit dir, du scheiß Vaterlandsverräter? Vor allem jetzt, Krümmer ist ja Nazi, es war ein Scherz. Hallo, es war nur ein Scherz. Nee, aber warum wandert man aus? Also hast du keinen Bock mehr auf Deutschland oder ist die Schweiz steuerlich attraktiver? Oder hast du da ein Jobangebot? Was bringt jemand dazu, in die Schweiz auszuwandern?
Also es war wirklich nur ein großer Zufall am Ende vom Tag. Ich kannte jemanden ganz lose übers Internet, über Facebook.
Grindr.
Genau.
Auf dem Parkplatz in Bern getroffen und geblieben. Für Schwanz gekommen, wow. Mit Job gestartet, geblieben.
Das Niveau Dennis. Ist ja schon sehr hoch. Ich kannte den ganz grob übers Internet und er hat so gesagt, weil er meine Posts immer mal gesehen hat auf Facebook, wo ich auch damals schon über Digitalisierung und sowas gesprochen habe, hey, bei uns in der Firma, da ist noch ein Job irgendwie zu vergeben und hast du nicht Lust? Und 6 Wochen später ungefähr war ich dann in der Schweiz.
Okay, und was war das für ein Job? Darf ich fragen?
Einfach IT-System, Elektroniker, also beziehungsweise Systemadministrator, wenn man so möchte, Second- und Third-Level-Support. Also ja, genau sowas habe ich dann, damit habe ich angefangen in dieser Firma.
First-Level ist Kundentickets, ne?
Ja, genau. Und im Second-Level fängst du dann an, die Tickets quasi zu lösen und wenn es dann nicht weitergeht, geht es dann Third-Level und ja, dann je nachdem, wie tief das geht. Also es gibt ja dann sehr breite Themen, oder man kann ja nicht in allem dann auch Third-Level-Support machen. Und nee. Deswegen gab dann auch entsprechend meinem Fachbereich, da habe ich dann Third-Level-Support gemacht.
Okay, aber jetzt hast du mir geschrieben, bist du selbstständig.
Genau, irgendwann ging mir das ganze Konzernleben auf den Sack und hab dann gesagt, ziehe ich die Reißleine, beziehungsweise ich bin ja eigentlich schon irgendwie immer, also seitdem ich denken kann, beziehungsweise seitdem ich 18 bin, nebenbei selbstständig gewesen, mal mit kleineren Projekten und irgendwann hat es dann angefangen größer zu werden, aber ich habe dann immer zu viel Schiss gehabt, sag ich jetzt einfach mal, den Schritt dann wirklich zu wagen. Aber da das dann das Klima im Konzern für mich immer schlechter wurde und ich dann mit der Konzernpolitik auch nicht mehr einverstanden war, habe ich dann einfach gesagt, so, ich bin weg, tschüss.
Ja, da muss man auch ein bisschen Balls zu haben. Und dann?
Ja, jetzt habe ich eine GmbH und die läuft ganz okay. Können natürlich immer besser sein, aber ich meine, es ist auch noch nicht so lange her, dass ich einen Schritt vollzogen habe. Von daher, genau, ist alles fein soweit.
Welchen Bereich? Auch wieder IT
und so ein Kram? Ja, genau. Also ich fange vielleicht mal weiter vorne an, ja. wo ich so mich das erste Mal so richtig selbstständig gemacht habe, sage ich jetzt einfach mal, weil das davor waren auch nur so kleine Internetprojekte. Es hat im Prinzip angefangen neben der Ausbildung. Da war ich 25, als ich die Ausbildung angefangen habe, weil ich war vorher noch 4 Jahre bei der Bundeswehr. Und da habe ich mir gedacht, boah, ey, bei McDonald's die ganze Zeit nebenbei zu arbeiten oder im Trampolinpark, das ist jetzt nicht so geil.
Ich habe gesehen, du machst Cheerleading, ne?
Hab ich früher auch gemacht, ja, genau.
Lustig, ja, okay, cool. Also du bist der, der die Frauen hochgeschmissen hat, ne?
Ja, genau, also ich bin nicht der, der hochgeworfen wurde. Genau, und da habe ich dann halt einfach angefangen im Bereich, ja, da war ich noch sehr breit aufgestellt. Ich habe Webdesign gemacht, Suchmaschinenoptimierung und Online-Marketing. Das war so, ich dachte, so wie so ein Bauchladen, alles aus einer Hand. Und das hat sich dann irgendwie über die Jahre entwickelt in Richtung, ich sag mal, Digitalisierung, Automatisierung und natürlich dann jetzt auch, ja, künstliche Intelligenz natürlich, ja.
Okay, interessant. Wie gefällt es dir denn eigentlich so in der Schweiz? Ist das anders als in Deutschland?
Es ist anders als in Deutschland, ja. Allerdings, ich bin grundsätzlich immer schon so eher eigenbrötlerisch unterwegs gewesen. Deswegen ist es für mich nicht ganz so schlimm. Meine Frau, die findet immer Anschluss. Sie macht ja ihr Cheerleading-Kram und ja, hat das dann hier einfach weitergemacht. Und ja, also von daher, also was sind so Unterschiede? Also natürlich die Sprache grundsätzlich, also es ist ja auch grundsätzlich ein, wenn man so will, ein viersprachiges Land am Ende vom Tag. Ja, wir haben ja Deutsch, wir haben Französisch, wir haben Italienisch und dann gibt es noch Rätoromanisch hier in der Schweiz. Rätoromanisch spricht aber, gibt es irgendwie noch so 20.000 Leute oder so, die da sprechen. Also die Schweizer dürfen mich auch gerne in den Kommentaren korrigieren, wenn ich hier einen Quatsch erzähle. Nach dem deutschsprachigen Teil kommt dann von der Größe her der französisch sprechende Teil und dann ja im Prinzip der italienisch sprechende Teil, der ist relativ klein da im Tessin. Genau, und das sind natürlich Unterschiede, dass du hier grundsätzlich schon, ich sag mal, multilingual innerhalb eines Landes unterwegs bist. Das ist ja nicht so oft innerhalb von Europa so, sage ich jetzt einfach mal. Jo. Und da gibt es natürlich dann auch kulturelle Unterschiede, also nicht nur sprachliche Unterschiede, sondern natürlich der deutschsprachige Teil ist schon grundsätzlich eher auch an den deutschen Werten und Mentalitäten so ein bisschen angelehnt, auch was Arbeitsmoral und so weiter, sage ich jetzt einfach mal, angeht. Und das ist dann, da gibt es hier den sogenannten Rösti-Graben, ja, das ist dann da, wo die Romandie losgeht, wo der französisch sprechende Teil ist, wo es dann halt eher in, sag ich mal, Arbeitsmoral Richtung Frankreich einfach sich dann verhält. Wo einfach ein bisschen anders gearbeitet und gelebt wird. Also in dem Konzern, in dem ich mal gearbeitet habe, ist es halt so, im Wallis, ja, da in der Firmenzentrale, die da war, gab es halt beim Mittagessen auch einfach Wein, den man sich dann zum Essen bestellen konnte. Also, okay. Ja, das sind halt einfach gewisse Unterschiede natürlich vorhanden. Und aber auch natürlich, Kulinarik ist grundsätzlich schon ein bisschen anders. Also es gibt hier Elbler Makro nennt sich das. Das ist so so eine Art Nudel-Kartoffelgericht, wo man dann auch irgendwie Apfelmus zu isst, den ich aber persönlich immer weglasse, wenn ich das esse, weil ich finde, das ist wie so, wie soll ich das sagen? Es ist so eine Käse-Sahnesoße, vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt, aber dazu dann Apfelmus, das passt irgendwie nicht so ganz in mein Konzept von Kulinarik, aber es ist hier sehr beliebt. Was man hier sehr selten findet, zum Beispiel, ist einen guten Döner, finde ich. Da ist die Qualität in Deutschland in dem Sinne besser. Aber all in all ist die Nahrungsmittelqualität hier viel höher, weil man natürlich auch viel versucht, Schweizer Fleisch hier an den Mann zu bringen und so weiter. Und Regionalität ist hier auch immer ein großes Thema. Und das merkt man auf jeden Fall schon. Also ich finde alleine, wenn du vergleichst McDonald's Cheeseburger Deutschland, McDonald's Cheeseburger Schweiz, in Deutschland habe ich danach Bauchschmerzen, in der Schweiz kann ich es essen. Also wird es ja schon irgendeinen Unterschied ausmachen.
Interessant. Okay. Ja.
Ist aber weltweit so, ne? McDonald's hat je nach Land andere Standards, basierend auf ja, Richtlinien für Deutschland, natürlich EU und so weiter, wie diese Dinge zubereitet werden müssen. Ich habe mal gehört, ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht, aber dass zum Beispiel bestimmte Artikel USA-McDonald's in Europa nicht als Essen durchgehen würden.
Ja, zum Beispiel alles, was Chicken Nuggets sind. Das ist ja in den USA werden die ganzen, also werden ja Küken quasi geschreddert. Komplett am Stück und dann werden die noch geklort und gebleicht oder so, keine Ahnung.
Och Gott.
Also ich weiß nicht, ob das heutzutage immer noch so ist und dann kommt eigentlich die Panade drum und dann wird's frittiert und dann kriegst du es auf den Teller. Also so war es früher mal. Ich weiß nicht, vielleicht haben sie mittlerweile auch was dran geändert, aber ja.
Dass sie das dürfen, ey.
Ja, da in den USA ist alles ein bisschen weird, was man da alles darf. Also, aber sie, witzigerweise werfen sie uns teilweise ja auch hier in Europa vor, dass das, also genau das Gegensätzliche, oder? Sie sagen, dass wir hier Dinge zugelassen haben, die in den USA niemals zugelassen werden würden. Aber ja, das war
Menschenrechte und so ein Kram, ne?
Als ich das McDonald's-Ding damals gewonnen habe, habe ich eine Reise nach Chicago gewonnen und wir waren dann in Chicago in dem allerersten McDonald's. In den USA. Und da habe ich einen Cheeseburger gegessen und der schmeckte hundertprozentig genauso wie in Deutschland.
Ja, kein Unterschied gemerkt. Ich war ja auch schon in den USA. Ich finde auch, dass das geschmacklich gar nicht so einen großen Unterschied macht. Also das, wenn dann, es kann wahrscheinlich irgendwie so ein Weinsommelier kann wahrscheinlich den Unterschied schmecken oder so. Aber normale 0815 Leute wahrscheinlich eher nicht. Aber ich finde, ich bin relativ empfindlich, was Essen, was Lebensmittel angeht, teilweise, wenn die Qualität schlechter ist und kann dann schnell aufs Klo rennen und da merke ich das dann schon. Also geschmacklich vielleicht nicht, aber an meinem Körper.
Okay. Also du würdest sagen, dass in der Schweiz generell die Lebensmittelqualität höher ist, ja?
Ja, also nicht
was nur die Lebensmittelqualität,
auch die Lebensqualität an sich.
Inwiefern?
Ja, also du hast natürlich hier grundsätzlich natürlich ein super schönes Land mit vielen Dingen, die man machen kann. Ich finde aber auch grundsätzlich, dass die Schweiz an sich viel liberaler ist. Man darf mehr grundsätzlich, es ist eigenverantwortlicher. Für die einen ist es ein Vorteil, für die anderen ist es ein Nachteil. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Es gibt ja Leute, die, ich sag mal, mehr auf ein weiches, samtiges Bett gebettet werden wollen weniger für sich selber sorgen wollen und lieber wollen, dass der Staat irgendwie für einen für alles macht. So. Und das ist halt hier so ein bisschen weniger. Und das merkt man natürlich auch daran, dass man natürlich auch weniger Steuern zahlt. Das kommt natürlich auch noch mit dazu.
Weißt du, wie hoch der Steuersatz ist, so aus dem Kopf?
Ja, das kommt natürlich auf den Kanton an, weil hier ist es so, dass die Kantone miteinander konkurrieren, was das angeht. Das heißt, also ein Kanton ist ja hier ein Bundesland, wenn man so möchte. Und die gehen quasi in Konkurrenzkampf miteinander. Und witzigerweise, oder leicht anekdotisch vielleicht, da wo links-grün regiert wird, ja, da sind die Steuern einiges höher als da, wo eher konservativ regiert wird. Das ist einfach vielleicht mal so ein Einschub an der Stelle. Ob das jetzt einfach wertfrei auch einfach, oder? Vielleicht aber, dass man das einfach mal gehört hat. Also ich wohne jetzt hier im Kanton Nidwalden, das ist schon sehr konservativ und der Steuersatz hier liegt, ja, also das ist natürlich progressiv, wie überall sonst auch. Aber ich sag mal, wenn du so ein durchschnittliches Schweizer Einkommen hast, was so Medianeinkommen dürfte, ich glaube, bei 7.500 brutto oder sowas liegen aktuell, da liegst du, glaube ich, so bei 9-10% hier in dem Kanton.
Was?
Ja, gar nichts.
Aber, also.
Was zur Hölle?
Aber was dazu kommt, ist, hier ist alles private Krankenversicherung, ja. Also es gibt hier keine wirkliche Krankenversicherung.
Ah, okay.
Alles PKV. Und dazu gehört dann auch zum Beispiel noch eine Franchise, eine sogenannte, die standardmäßig bei 2.500 Franken pro Jahr. Das heißt, die ersten 2.500 Franken pro Jahr, die zahlst du quasi selber an Arztbehandlungen. Was meiner Meinung nach eigentlich auch gar nicht so schlecht ist, weil dann überlegt man sich zweimal, ob man zum Arzt geht. Aber natürlich dann für die Einkommen schwächeren Schichten, natürlich dann ist das eher wieder schlecht. Also, ne, es hat Vor- und Nachteile, das Ganze. Aber man, in Deutschland hatte ich immer das so, du hast super lange Wartezeiten beim Arzt, die Ärztezimmer sind überlaufen, nur weil irgendwelche Leute einen Schnupfen haben. Und das habe ich das Gefühl, dass das hier ein bisschen weniger der Fall ist. Genau, das ist so ein Unterschied. Und dazu kommt dann teilweise noch ein Selbstbehalt zu den 2500 Franken pro Jahr, die dann auch nochmal 800 Franken oder so, je nach Krankenversicherung wahrscheinlich sind, sodass du dann, ja, ich sag mal, die ersten 3000 Franken oder so dann einfach selber stemmen kannst. Und das ist natürlich dann.
Klingt, als wäre das wieder irgendwie so für die reichen Leute gemacht.
Ja, für die Besserverdiener ist das auf jeden Fall schon, die können das natürlich. Du kannst aber auch die Franchise runtersenken auf, glaube ich, bis zu 500 Franken oder so, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und dafür geht natürlich deine monatliche Versicherungsprämie hoch. Ja, also du kannst das quasi dann mehr oder weniger ein bisschen verteilen. Und was hier auch ein Unterschied ist, die Steuer wird nicht sofort von deinem Lohn abgezogen, sondern du zahlst es quasi, ja, nachdem du deine Steuern gemacht hast, dann wird halt ermittelt, wie hoch sind die Steuern, die du jetzt zahlen darfst für 2025 jetzt zum Beispiel in dem Fall. Und zahlst es einfach dann.
So ein bisschen wie in den USA.
Ja, genau. Es gibt aber auch Kantone, da kannst du wie so immer so eine Vorauszahlung leisten. Das gibt, glaube ich, nicht in jedem Kanton. Ich habe aber noch nicht in jedem Kanton gewohnt, deswegen kann ich das noch nicht sagen. Das macht natürlich Sinn, wenn du eher immer, ich sag mal, sowieso knapp bei Kasse bist und schlechter mit Finanzen umgehst, dann für die Leute ist das natürlich empfehlenswerter als andere können natürlich dann die Liquidität dann entsprechend aufbringen, wenn es soweit ist. Ja, genau.
Also das mit den Krankenkassen klingt jetzt für mich nicht so gut, ehrlich gesagt. Also
ja, es ist auf jeden Fall, da ist natürlich dann das soziale Auffangnetz dann ein bisschen härter, auf jeden Fall, ja.
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 Genau. Ja, aber dafür verdient man mehr, ja? Also das heißt, die Gehälter sind höher, weil ja auch die Lebenshaltungskosten höher sind wahrscheinlich, ne?
Ja, genau. Also ich würde sagen, dass man ich habe letztens gesehen, bei Aldi, wenn man eine 100%-Stelle hat, ich sag mal ganz unten in der Nahrungskette, dann verdient man, wenn mich nicht alles täuscht, 4,5 brutto pro Monat. Aber man hat immer 13 Monatsgehälter. Also das ist eigentlich hier Standard, dass man 13 Monatsgehälter bekommt.
Das kannst du wahrscheinlich gar nicht sagen, aber wie sieht es denn da als Lehrer aus?
Lehrer verdienen hier ein Schweinegeld. Also in Zürich als Gymnasiallehrer zum Beispiel verdienst du, ich glaube, 120, 130, 140k im Jahr.
So, ich bin dann mal weg. Ciao. Krass. Ich bin ja kein Gymnasiallehrer, bin ja nur, was bin ich eigentlich? Ich glaube, ich bin offiziell Realschullehrer. Ich bin A13 hier in.
Warte. Ich habe ja Gymnasiallehramt studiert. Heißt das, ich bin coolerer Lehrer als du?
Was? Du hast doch gar nicht zu Ende studiert, oder?
Ich habe das Referendat nicht gemacht, aber.
Aber sonst ja?
Ja, aber dann bin ich ja coolerer Lehrer als du.
Ja, du musst dich halt irgendwas festlegen. Steve,
also lass mich dir jetzt mal ein bisschen was über Schule erklären, ne?
Du musst dich ja irgendwann festlegen, was du unterrichten willst, weißt du? Und ja. Ich hatte keinen Bock auf 11, 12, 13, von daher, ich bin mit meinem Sek 1 ganz zufrieden.
Ja, ich brauche mehr Anspruch. Mein Geist ist einfach so evolviert. Ich brauche die
Intensität. Das heißt, du hast Sek 2 studiert, oder was?
Ja. Das andere kannst du gar nicht in Göttingen studieren.
Ja. Ja, keine Ahnung, mit den Erwachsenen, irgendwie, den kannst du ja nicht mehr Angst machen. Wenn du die bedrohst, dann wären die sich ja an so eine Scheiße, weißt du? Da hatte ich überhaupt keinen Bock drauf.
Ja, aber ich bin ein gefährlicher Typ, so, ne?
Bist du?
Ja, klar. Also, wenn mein Gewicht berg runterkommt, ne, ich hätte mir eine Schule gesucht, die irgendwie bergauf ist, und hätte die Kinder abgefangen, wäre den Berg runtergerollt. Das ist
dann wie bei Indiana Jones, ja, wo er dann.
Ja, so ein bisschen. Ich kann ich kann diese Kugel sein. Da sehe ich mich. Wie ist denn das Leben so in der Schweiz? Also jetzt mal so Stiftung Fettentest. Ich stelle mir das unheimlich bergig vor und dass ich da überhaupt nicht glücklich werden würde, weil jedes Mal, wenn ich irgendwo hinlaufe, muss ich einen Berg hoch.
Nee, also es kommt natürlich auf die Region an, in der du wohnst. Wenn du eher oben, sag ich mal, Richtung Basel oder Schaffhausen oder so wohnst, dann ist es schon eher flach. Flach natürlich auch immer im Verhältnis zu dem Bergen, in denen ich jetzt wohne, weil ich jetzt in den Alpen wohne quasi. Aber ja, also du kannst das natürlich aussuchen. Also hier, wo ich wohne, in dem Dorf an sich, ist es eigentlich auch flach. Also ich kann natürlich, wenn ich aus dem Fenster gucke, dann sehe ich die Berge und bin auch in 5 Minuten am Fuß des Berges und kann dann hochlaufen. Aber ansonsten ist es flach.
Mach weiter.
Was wollte ich noch sagen? Genau, wie ist das Leben ansonsten man hat ja natürlich ganz viele Möglichkeiten, irgendwelche sportlichen Aktivitäten zu machen das ganze Jahr, ne? Also du kannst halt Mountainbiken, Wandern, natürlich Joggen, aber auch Trailrunning oder so, wenn, weißt du, wenn das für einen irgendwas ist. Im Winter kannst du Snowboarden, Skifahren, Schlitteln gehen. Also du kannst halt echt alles Mögliche machen. Also es gibt Kartbahnen, relativ viele finde ich in der Schweiz, die sind ganz gut verteilt. Du hast, finde ich, für dafür, dass es so ein kleines Land ist, relativ viele IMAX-Kinos. ja, also es ist, was haben wir hier in der Nähe? Wir haben hier in der Nähe noch so ein Driving Simulation Center, wo du dann einfach dich in so Sitze reinsetzen kannst und so Autorennspiele quasi, ich sag mal, simuliert fahren kannst mit so beweglichen Sitzen und so. Das gibt es in der Schweiz auch relativ oft. Also ich glaube, es gibt hier alles, was relativ hohe Anschaffungskosten hat, wo sich in Deutschland vielleicht die Leute eher vorscheuen. Das gibt es hier öfter irgendwie. Aber dafür sind auch die Preise natürlich dann, wenn du da hingehst pro Stunde irgendwie teilweise, dann denkst du dir auch, also selbst wenn du besser verdienst, bist du huiuiui.
Was kostet denn ein Kinobesuch bei euch?
Ein Kinobesuch. Ich habe jetzt Kinotickets für Samstag geholt für Mandalorian im IMAX in 3D. Da kostet ein Ticket 22 Franken, das sind, weiß ich nicht, 25, 26 Euro, würde ich sagen.
Boah. Ja. Ist doppelt so teuer wie bei uns, oder? Also ich war jetzt lange nicht im Kino, aber.
Also ich habe jetzt für Mandalorian 15 Euro bezahlt.
Okay.
Ja, ja. Ist schon, also, und ja, dazu kommt ja dann in der Regel Popcorn und ein Getränk oder so. Wobei witzigerweise, also in Deutschland hat man ja eigentlich immer so einen Pappbecher, ne, beim Trinken. Mhm. Dem man dann, weiß ich nicht, irgendwie so ein Liter, anderthalb oder so, sind ja teilweise echt so große Pappbecher, die man da bekommt. Und ja. In der Schweiz bekommt man eigentlich nur Plastikflaschen 0,5 Liter fertig. Also ich habe noch nie so einen, wo man dann quasi aus so einem Automaten wie bei Burger King oder was auch immer so einen Pappbecher bekommt, der dann vollgemacht wird. Das habe ich hier in so einem Kino noch nie gesehen tatsächlich.
Gibt's in der Schweiz Pfand?
Es gibt keinen Pfand, nein. Gar ja, keinen Pfand. Es gibt keinen Dosenpfand, keinen Flaschenpfand, kein nichts.
Vielleicht deswegen, weil dann sparst du dir ja den ganzen Pfandstress als Haus, ne? Du musst ja den Pfand vorauszahlen. Soweit ich weiß. Also vielleicht deswegen.
Und was bei Kinos auch noch ganz interessant ist, es gibt immer eine Pause. Also es gibt wenige Kinoketten, die keine Pause machen. Also egal wie lang der Film ist, auch wenn er nur 90 Minuten ist, es gibt mittendrin immer eine Pause, damit halt die Leute wahrscheinlich nochmal Essen und Trinken kaufen.
Oh.
Ja. Ihr wird kommerziell gedacht.
Ist halt die Schweiz, ne?
Ja.
Vermisst du Deutschland eigentlich?
Nee, meistens ist es so, wenn ich über die Grenze fahre, bin ich auf einmal gestresst und genervt, weil dann auf einmal fällt das Tempolimit weg und dann, ich fange natürlich auch an, dann schneller zu fahren. Also das geht irgendwie einher damit. Was
ist denn das Tempolimit in der Schweiz?
120. Das ist eigentlich super entspanntes wow. Tempo. Also ja, ich weiß, viele sagen dann, boah, das ist super langsam und so. Aber entspannt. Eigentlich ist es total tiefenentspannt, weil ja, also natürlich hast du hier auch Leute, die drängeln und die schneller fahren und die Lichthupe geben und was, also das gibt's ja immer. Aber grundsätzlich finde ich, das ist ein bisschen weniger und es gibt hier weniger Raser natürlich aufgrund des Tempolimits und deswegen ist das an sich schon entspannt. Und ansonsten, ich finde in Deutschland grundsätzlich sind die Leute immer ein bisschen negativer, sie sind unfreundlicher und ja, irgendwie habe ich das Gefühl, dass das in der Schweiz alles noch ein bisschen besser funktioniert.
Das heißt, du hast auch keinen Plan, irgendwann zurückzukommen?
Nee, also ich habe mit meiner Frau schon ein paar Mal drüber gesprochen und wir sagen immer, auf gar keinen Fall.
Okay, naja gut, wenn du da alles hast, was du brauchst,
ja,
dann ist ja alles super.
Genau, also vielleicht auch, wie ich mich vorbereitet habe, ich meine, das ging ja relativ schnell, ne, dass wir in die Schweiz dann ausgewandert sind. Ich habe dann auch angefangen, bevor ich hergekommen bin, mit zum Beispiel Hörspiele auf Schweizerdeutsch anzuhören und Filme anzuschauen, Podcasts zu hören entsprechend, ne, damit ich dann einfach den Dialekt schon verstehe. Und deswegen habe ich auch von Anfang an den Leuten immer gesagt, ey, du brauchst mit mir nicht Hochdeutsch sprechen, sprich einfach Mundart und dann ist gut. Und das natürlich dann auch immer, wäre natürlich sehr, sehr gut angenommen vom Gegenüber sozusagen. Ne? Also ich habe immer versucht, mich hier so zu benehmen, wie ich das eigentlich dann auch als Deutscher in Deutschland von anderen, die halt dazuwandern, erwarten würde. So im Prinzip habe ich mich dann versucht, hier zu verhalten. Aber natürlich ist es so, man bringt natürlich einen eigenen kulturellen Hintergrund mit. Und der deutsche Hintergrund ist dann idealer, also ist in der Regel so, dass man ein bisschen direkter ist. Und das ist hier in der Schweiz nicht so gerne gesehen. Hier
wird, die Schweizer sind diplomatischer, oder was?
Ja, die sind diplomatischer, da wird mehr so versteckte Kritik geäußert und so weiter. Das ist so eine Sache, da muss ich bis heute noch ein bisschen mit kämpfen, dass ich mich da auf dieses Niveau, sag ich mal, begebe. Wobei ich der Meinung bin, dass natürlich diese Diversität in Teams, da wo dann auch Deutsche oder auch von mir aus auch Franzosen drin sind, natürlich auch dazu beiträgt, dass man verschiedene Perspektiven vielleicht auch einnehmen kann, was ja auch vorteilhaft ist. Also wenn der eine dann ein bisschen direkter ist als der andere, kann es ja auch sein, dass dazu führt, dass das Projekt ein bisschen besser funktioniert oder schneller funktioniert, weil man einfach mal sagt, was Sache ist oder so. Aber ja, das kommt natürlich auch immer darauf an, wie das Gegenüber das dann entsprechend aufnimmt.
Interessant.
Kannst du irgendwas auf Schweizerdeutsch einmal sagen? Ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Vorstellung, wie das klingt.
Also generell ist es einfach oft so, dass es so Wörter sind. Aber was ich sehr oft sage, zum Beispiel isch guat. Also das heißt einfach, alles ist gut, passt. Ja,
genau. Ja, okay.
Aber ansonsten, ne, also zum Beispiel, was man hier sagt, zum Beispiel zu einem Waschbecken ist Lavabo. Ich hoffe, ich bringe jetzt nicht durcheinander, liebe Schweizer, sonst korrigiert ihr in den Kommentaren. Ja, genau. Oder ein Trockner ist ein Tümpler. Dann sagt man hier zum Beispiel statt Fahrrad, sagt man hier eigentlich in der Regel überall Velo. Dass der Gehweg ist ein Trottoir. Das kommt dann aus dem französischsprachigen Teil. Mhm. Dann hier, wie heißt das vom Fenster nochmal? Ich komme gerade nicht mehr auf den deutschen Begriff. Das sind hier die Storen, also Jalousien. Das sind Storen. Ja, guck mal, also da fallen dann teilweise die deutschen Begriffe dann auch irgendwann weg. Ja, also da merkt man dann die Einflüsse von den anderen Ländern, die drumherum sind am Ende vom Tag. Ja.
Und wie ist das, also in Sachen Nerd und Gaming in der Schweiz? Also wirst du da gut versorgt oder wie läuft das da?
Ich meine, wir leben im digitalen Zeitalter, wo es das Internet gibt. Also, da gibt es keine Unterschiede. Das einzige Ding ist natürlich, hier gibt es, wenn du jetzt Filme sammelst oder so, insbesondere Horrorfilme oder so, hier gibt es jetzt keine geschnittenen Sachen. Also hier ist immer alles uncut. Wenn es ab 18 ist, dann ist es ab 18 und uncut. Also hier wird nicht geschnitten.
Oh, ist das in Deutschland noch ein Ding mit Cut und so?
Ja, teilweise schon. Also ich meine, ich habe den immer noch nicht gesehen, aber bei Terrifier zum Beispiel, da gibt es auf jeden Fall geschnittene Varianten von. Es gibt ja auch immer noch Filme, die auf dem Index landen tatsächlich und auch Spiele, wobei das ja alles ein bisschen lockerer geworden ist, weil selbst wenn du irgendwie Hakenkreuze in deinem Spiel drin hast, kann es ja so bewertet werden, dass das noch irgendwie okay ist, wenn es irgendwie, kommt glaube ich auf die Perspektive in dem Spiel einfach an, dass die wer testet das nochmal? Ich weiß gerade gar nicht mehr, BPJM oder so? Nee, ich
bin keine Ahnung.
Ja, irgendwie diese Behörde, die das testet, die können dann sagen, ja, Hakenkreuze passen, weil in dem und dem Kontext ist das okay. Und in der Schweiz hast du das einfach nicht, da wird einfach nicht geschnitten. Das ist einfach so, wie es ist.
Okay. So. Dennis, hast du eine Frage zum
Thema? Nee, ich glaube, nee, also ich war jetzt gar nicht so vorbereitet, dass wir so viel über Schweiz machen, aber ich finde es natürlich mega interessant an sich.
Ja, ich bin ja eigentlich, also man denkt ja immer, der Krömer und so, ne, der geht nicht aus seinen vier Wänden und so weiter. Ich bin eigentlich, was sowas angeht, echt total interessiert.
Ja, ja.
Und wenn man in der Schweiz auch noch als Lehrer gut bezahlt wird, für mich wäre das gar nicht so abwegig, da mal rüber zu gucken. Aber ich bin durch meinen Sohn gebunden, ne? Das heißt, ich werde nie wieder irgendwo hingehen, wo mein Sohn nicht ist. Von daher fällt das für mich jetzt leider flach. Also USA wäre halt auch eine, aber gut, da kannst du nicht hin, weil du als Lehrer miserabel bezahlt wirst.
Ja, in den USA bist du als Lehrer echt mies dran und dann hast du deine drei Vollzeitjobs und kannst nie wieder schlafen, so ungefähr, damit du im Wasser bleiben kannst.
Das fällt dann für mich leider weg. Habe ich euch erzählt, dass ich schwerbehindert bin?
Nee.
Mir ja.
Ja?
Aber podcastmäßig habe ich es noch nicht mitgekriegt.
Also ich habe jetzt für alle da draußen, die irgendwie mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben wie ich, mal der Hinweis, dass ihr das da so einen Ausweis beantragen könnt. Ich habe das bisher nur in Stevenio Talks erzählt. Ich erzähle das jetzt mal für alle. Bei mir kommen noch andere Kleinigkeiten dazu. Irgendwie seit ich diese Medikamente nehme, ist was mit meinem Herzen nicht in Ordnung. Ich habe so einen linken Schenkelblock. Die Mediziner werden wissen, was das ist. Das ist so eine Auffälligkeit im EKG. Und also so viele Kleinigkeiten. Also Corona hat halt irgendwie mit Long-Covid und so einfach meinen Körper einfach durchgenudelt. Und ich habe so viele kleine Sachen. Aber die Hauptsache ist natürlich irgendwie Depression und ADHS. Und ich habe dann diesen Behindertenausweis, der ja nicht nur steuerliche Vorteile hat, sondern auch, dass ich weniger unterrichten muss, habe ich beantragt. Und da habe ich ja nur 40% bekommen Und als für, also ein Ausweis und richtig als Shareholder gilt zuerst auf 50%. Und ich habe dann einen Anwalt genommen, weil mir von vielen Leuten, unter anderem auch irgendwie von Leuten aus der Community geraten wurde, das zu tun, weil die wohl gerne irgendwie das nicht rausrücken. Und ich habe dann über meine ARAG, ihr wisst ja, Sebastian ARAG, über meine Rechtsschutzversicherung habe ich mir dann einen Anwalt geholt und der hat das super gelöst. Und ratzfatz hatte ich irgendwie einen Anwalt, ein Schreiben von der Behörde, dass ich jetzt irgendwie 50% habe. Und ja, ihr habt das ja alles so am Rande mitgekriegt, was jetzt diese Krankheit, die durch Corona verursacht ist, mit mir in meinem Leben gemacht haben. Wenn das keine Behinderung ist, dann weiß ich es auch nicht. Von daher denke ich, dass das total angemessen ist. Es wird wahrscheinlich viele Leute in der Community geben, die sich darüber aufregen und sagen, ja, der Krömer, der tut doch nur so, was weiß ich was. Es gibt ja immer Leute, es gibt ja immer mal auch so Feedback in den Comments, wo ich dann echt in den Kopf schütteln kann, die versuchen mir das abzusprechen und so weiter. Ja, also ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen, dass mein Leben sich so krass verändert hat zu früher, dass also wenn das keine Behinderung ist, dann weiß ich auch nicht. Also für alle da draußen, die mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben, denkt da mal drüber nach, weil es hat je nach Prozentsatz, den ihr bekommt, der Mulai bei uns aus der Community, der ist ja erblindet. Ich glaube, der hat 100% bekommen, hat er geschrieben. Und dann hast du halt einige Vorteile. Hast du irgendwie steuerlichen höheren Freibetrag. Und wie gesagt, ich als Lehrer muss dann, ich weiß noch gar nicht wie viel, aber ein, zwei Stunden weniger unterrichten. Und das hat dann gewisse Vorteile. Also vielleicht mal für alle da draußen, die was Ähnliches haben wie ich oder was anderes haben, aber bisher auch nicht getraut haben. Ja, das ist keine große Sache. Da kriegst du einfach, hast du ein Formular, suchst im Internet, das ist relativ leicht zu finden, gibst du einfach als Suchbegriff Behindertenausweis ein oder Schwerbehindertenausweis, lädst dann das Formular runter, trägst deine Daten ein, am besten alle ärztlichen Attests und Untersuchungen und was weiß ich was und Gutachten und so weiter beifügen. Und dann kriegst du irgendwann Nachricht von denen und die sagen dir, wie viel Prozent du kriegst. So, und wie gesagt, ab 50 giltst du erst als schwerbehindert und ja. Mal als kleiner Test oder als kleine Info für euch, vielleicht lohnt sich das für euch ja auch.
Ja, mein Vater gammelt auch immer noch auf 40% rum, weil
ja. Es scheint auch so, dass die ungerne das rausgeben, warum weiß ich auch nicht. Aber ja, jeder, der da 40% kriegt, ist sich einfach mal mit dem Anwalt auseinandersetzen, weil ja, also scheinbar machen die das nicht so gerne. Oder haben die Anweisung gekriegt, irgendwie, ja, mach das mal so wenig wie möglich, was weiß ich was. Ja.
Spielt da deine Depression eigentlich auch in die Bewertung mit rein?
Na, das ist das Höchste von allen.
Okay.
Also weil meine
Da wollte ich nur sagen, das ist ja eigentlich unfair, oder? Weil gerade wenn man natürlich mit Depressionen zu kämpfen hat, dann auch noch sich mit so Behörden auseinanderzusetzen und so, ist natürlich auch noch mal vielleicht dann doppelt oder dreifach schwierig dann für die Personen, die betroffen sind. Und das heißt natürlich, die Krankenkassen oder wer auch immer das entscheidet, die machen sich das Leben natürlich einfach, die machen 40% und hoffen dann einfach, dass die andere Person dann einfach gar nicht die Kraft hat, vielleicht das weiter anzugehen.
Könnte man meinen, ja. Aber also bei mir, meine Diagnose ist ja mittelschwere bis schwere Depression. Hängt immer von Phasen ab, ne? Im Winter geht's mir natürlich schlechter und so weiter, jada, jada. Aber ja, keine Ahnung, jetzt ist halt so eine Phase gerade, Sommer, jeder, der mich kennt, weiß das ja, irgendwie Sommer blühe ich immer auf. Meine Medikamente wurden jetzt irgendwie gut perfekt eingestellt, zusammen mit dem Medikinet, Ritalin, sodass ich aktuell die Kraft habe, sowas zu machen. Und ja, es gibt viele Leute da draußen, wo ich da das unterschreiben würde, ne? Also, keine Ahnung, ich hab einen Freund, der ja, ich weiß gar nicht genau, was der hat. Aber der kriegt halt, genau wie du gesagt hast, ne, der kriegt absolut keine, also solche Kleinigkeiten nicht hin. Und früher hätte ich gesagt, Digga, jetzt reiß mal zusammen, ist doch kein Akt, mal eben an eine Behörde zu schreiben. Aber das kann man auch nur sagen, wenn man diese Erfahrung der Depression und diese Antriebslosigkeit und Energielosigkeit, wenn man das noch nie erlebt hat. So, ne? Also ich kann das so nachvollziehen, weil ich ja gerade am Anfang, als es losging, auch so eine Phase hatte, wo ich ja die kleinsten Kleinigkeiten plötzlich nicht mehr hinbekommen hatte. Also ich konnte ja nicht mehr mit meinem Sohn alleine sein, weil ich diese Art Verantwortung nicht mehr tragen konnte. Also man unterschätzt das, glaube ich. Und ja, aber wir leben gerade die Deutschen, eine Leistungsgesellschaft, wir müssen immer funktionieren. Und man kann, also ich hätte das vor 10 Jahren auch noch gesagt, da bin ich ganz ehrlich, ne? Man kann sich da einfach, wenn man das noch nie hatte, nicht reindenken. Das ist vor allem so abwegig, dass mit einem irgendwas passieren kann, dass Ja, dass man sowas wie Antrieb oder Energie oder Kraft plötzlich nicht mehr hat für solche Sachen. Und bei mir ist auch so, ne? Also wenn ich mal darüber nachdenke, was ich früher alles geleistet habe, ne? Also irgendwie Beziehung, Schule nebenbei, viel Content produziert. Also quasi immer dreigleisig gefahren und das war für mich nie ein Problem, ne? Vielleicht, keine Ahnung, woher es jetzt kommt, irgendwie, ob es nur Long-Covid ist oder ob das nur ein Brandbeschleuniger war, weil noch das Kind dazugekommen ist, keine Ahnung. Aber ja, es ist, wie es ist. Und es ist immer noch so, dass ich eine gewisse Schwierigkeit habe, meinen Alltag zu bewältigen, ne? Der Lehrerjob ist halt einfach nicht leicht. Auch wenn es heißt, Lehrer arbeiten nicht und so weiter, es ist einfach sehr, sehr fordernd. Und gefühlt wird es ja auch immer, immer anspruchsvoller. Das heißt, es gibt eigentlich keinen Tag, wo ich nicht von der Arbeit komme und mich erstmal hinlegen muss und mich ausruhen muss, weil ich völlig platt bin. Und ihr wisst ja, ich arbeite ja nicht mehr Vollzeit. Aber trotzdem, ne, das ist für jemanden wie mich, der jetzt diese Diagnose hat, einfach sehr, sehr schwer, das zu leisten. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, Krömer, Jammerlappen und jada, jada, ich kann es ja nicht ändern, es ist, wie es ist. So. Und ja.
Ich wollte nur sagen, also jedem, der da draußen sagt, dass es irgendwie leicht sei, Lehrer zu sein, weil die haben ja auch immer Ferien und alles, der soll doch einfach mal vielleicht ehrenamtlich irgendwie als Trainer Jugendliche trainieren oder so. Und dann stellt er vielleicht relativ schnell fest, dass das durchaus anstrengend ist, mit pubertierenden oder vorpubertierenden Kids zu arbeiten. Die rauben einem nämlich schon ganz gut Energie. Also es ist nicht so.
Ja, aber guck mal, wenn du es im Sport machst oder so, dann machen die ja wenigstens worauf sie Bock haben, ja, so, weißt du? Ja. Mhm. Und in der Schule ist es halt oft so, was auch am Schulsystem liegt, muss man klar sagen, dass sie darauf keinen Bock haben. Und dann ist es halt noch fordernder. Und dann hast du ständig irgendwelche Konferenzen. Und dann hast du ständig irgendwelche Eltern, mit denen du dich beschäftigen musst.
Ja, ja.
Und gefühlt, ich erzähle wahrscheinlich jetzt was, was ich schon 100 Mal erzählt habe. Ihr wisst, ich bin alt und senil. Aber gefühlt, ich bin jetzt seit 2008 Lehrer, also fast 20 Jahre. Und gefühlt ist, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, aber dass die Dreistigkeit der Eltern hat sich in den letzten 10, 15 Jahren massiv verändert. Also dieses ursprüngliche irgendwie, Eltern und Lehrer ziehen an einem Strang, wird gefühlt immer weniger. Es ist immer mehr der Lehrer, der böse, wenn das Kind eine schlechte Note schreibt, ist der Lehrer schuld. So, weißt du?
Mhm. Ich soll viele Beschwerden von Lehrern, von anderen.
Also ständig. Also ich habe heute mit meinem Schulleiter irgendwie zusammengesessen, eine Stunde. Wir haben so gemeinsam das Schulvideo geplant und über Events gesprochen und so. Und keine Ahnung, also was der mir erzählt hat, er hat ständig irgendwas mit Eltern, es wird also das war in meiner letzten Schule schon so extrem, es gibt ständig Prozesse, wenn du irgendeinen Formfehler machst, werden Noten angefochten und so weiter, also auch von Leuten, wo du sagst, ja, ey, das war schon eine gute Note, eigentlich hätte ich dem was Schlechteres geben müssen, und die Eltern klagen dagegen und kriegen dann Recht, weil der Lehrer irgendwie einen kleinen Formfehler begangen hat, weil irgendein Protokoll nicht gestimmt hat oder sonst was. Also, ja.
Das so, in meiner so, Welt kann ich mir das nicht vorstellen. So,
ja, aber
denkst so sollte, ja nur von sich selber.
So sollte Schule nicht sein. Und selbst, ich bin ja extra hier gewechselt, die Schule, die ich vorher hatte, da waren 1500 Schüler und über 100 Lehrer. Das heißt, es war einfach so ein großes Gebilde. Und dass es da passiert, bei so vielen Schülern, bei so vielen Eltern, ist ja irgendwie klar, denkt man sich. Und ich bin ja extra wieder in so eine schöne Kuschelige, wie auch die Finterschule damals, auf dem Landschule gegangen. Und selbst da hast du ständig Ärger mit den Eltern. Also auch, ja, keine Ahnung, über jeden Scheiß, ja. Also, nur mal das Thema Handy, ne? Also, ich kann mich persönlich nicht daran erinnern, wie gesagt, seit 2018 Lehrer, dass es mal eine Lehrerkonferenz in diesen 18 Jahren gab, in dem nicht über Handynutzung diskutiert wurde oder gestritten wurde. Dieses Thema ist so dermaßen kontrovers, ja. Und für uns Lehrer halt auch nervig. Und wir haben jetzt, oder auch jetzt immer noch, wird darüber diskutiert, und es gibt halt, das war in jedem Kollegium so, in dem ich war, ist es so, dass manche irgendwie das genau richtig finden. Die finden dieses strenge Vorgehen irgendwie, keine Ahnung, Handys sofort einkassieren und werden weggeschlossen, oder manche sagen auch, die dürfen gar nicht in die Schule mitgebracht werden, und also jede Schule regelt das ja anders. Ich bin der Auffassung, Und das ist aber, darf aber gar nicht so passieren, weil es zum Beispiel Schleswig-Holstein Erlass gibt, dass wir uns darum kümmern müssen, dass es unsere Aufgabe als Lehrer ist, uns um die Handys zu kümmern, beziehungsweise die, ja, zu gewährleisten, dass die halt in dem Schulalltag nicht vorkommen. Und ich bin der hundertprozentigen Auffassung, dass ich finde, dass das nicht unser Job ist. Ich finde, das ist der Job der Eltern. Ja, also wenn ein Kind in Sportverein geht und mit seinem Handy Scheiße baut, dann haften dafür die Eltern. So. Und in der Schule ist das unser Job, damit umzugehen. Ich finde nicht, dass es unser Job ist. Ich finde, es müsste so sein, dass die Eltern für die Handynutzung ihrer Kinder zuständig sind und nicht wir Lehrer. Und wenn die damit Scheiße bauen in der Schule, dann haften die Eltern. Weil diese ständige im Schulalltag hinter irgendwelchen Leuten herzurennen und Handys einzukassieren, das ist so kräftezehrend, gerade jetzt für mich irgendwie und meine Krankheit, dass ich auch irgendwann sage, ich habe da keinen Bock mehr zu. Und was soll ich sagen, gab es viele Lehrer, die das, also in meiner Karriere als Lehrer, viele Lehrer, die das anders gesehen haben, wo ich auch streitbar war oder, ich will nicht sagen, angefeindet wurden, aber Leute gesagt haben, ja, aber kann doch nicht sein, dass wir keine Handys mehr einkassieren. Aber will man das als Lehrer sein ganzes Leben machen? So, und ich denke, das ist nicht unser Job. Ich denke, das müsste der Job der Eltern sein. Und wenn ihr Kind Scheiße baut mit dem Handy, dann haften die Eltern. Und dann ist nämlich der Punkt, wo plötzlich die Eltern mal in die Verantwortung gezogen werden und nicht alles zu uns Lehrern abschieben können, jegliche Erziehung und so. Weil dann spätestens dann, wenn sie sagen, du nimmst dein Handy nicht mehr mit zur Schule, so. Und dann hört auch nämlich dieses, ich renne als Lehrer ständig hinter Handys her, hört das endlich mal auf. Weil dann können die mit ihrem Handy machen, was sie wollen. Im Unterricht wird es natürlich nach wie vor einkassiert. Weil im Unterricht, wenn du nicht gerade damit arbeitest, ist ja Quatsch. Aber diese Nutzung auf dem Schulhof oder auf dem Schulgelände, es geht mir so auf die Nerven. Und es wird dringend Zeit, dass da irgendwas passiert. Und das habe ich so vorgeschlagen beim jetzigen Schulleiter und dem Kollegium. Und dann wurde mir einfach gesagt, ja, das klingt gut oder nachvollziehbar, was du sagst, aber das dürfen wir gar nicht, weil das im Land Schleswig-Holstein zum Beispiel gar nicht erlaubt ist, dass man sagt, ja, jetzt sind die Eltern so. Es darf zwar jede Schule entscheiden, wie scharf die Handyregelung ist, aber sowas wie mein Konzept jetzt darf gar nicht umgesetzt werden.
Was genau machen die Schüler so in der Schule, dass das Handy so ein Problem ist? Also ich kenne es ja nur so, weil ich ja so spät ein Handy in der Schule hatte. Da wurde ein bisschen SMS geschrieben und das war's. Und
ansonsten hatte das Handy. Das ja genau. Mobbing und so, ne? Also was auch dann ins Internet gelangt. Also wo dann, also es gibt ja schon diverse Fälle, wo dann irgendwelche Leute zusammengeschlagen wurden, gehänselt wurden, Kaugummi in die Haare geklebt wurde, es wurde gefilmt und dann im Internet veröffentlicht. Und das
genau, genau solche Sachen. Und das ist es genau. Und da haften wir dann für als Schule, wenn sowas passiert. Da sind wir verantwortlich, weil wir da eine Aufsichtspflicht haben, dass sowas nicht passiert. Ich finde aber, das ist einfach nicht unsere Aufgabe. Guck mal, wenn dasselbe im Sportverein, hab ich gerade schon gesagt, ich wiederhole mich, wenn dasselbe im Sportverein passiert, dann haften auch die Eltern dafür. Wieso sind wir dafür zuständig? Und um deine Frage zu beantworten, Dennis, also das Handy, also das ist der heilige Gral für die Kids heutzutage. Also die machen nichts anderes, ne? Wenn, wir haben ja, bei uns ist ab der 7. Klasse iPad-Klassen, was ich sehr positiv finde. Das heißt, die haben ja sowieso immer ihre iPads. Und selbst wenn, keine Ahnung, wir sitzen in der Informatik und wir haben noch 20 Minuten Zeit, ich bin durch mit meinem Thema, dann sage ich, okay, ihr dürft jetzt frei surfen. Und die erste Frage, die kommt, Herr Krümmer, dürfen wir auch ans Handy? Das ist immer die erste Frage, sofort. Da reicht Ihnen nicht das iPad, Sie müssen an Ihr Handy, um WhatsApp zu checken, um TikTok zu chatten, zu checken und so weiter. Also, ja. Und du hast ständig damit zu tun, weil ständig irgendwelche Kinder irgendwo das Handy haben auf dem Schulgelände und dann musst du die Handys einsammeln und dann werden die eingeschlossen und dann musst du irgendwas ausfüllen dafür und dann musst du sie am Ende des Schultages zurückgeben. Es ist so nervig.
Ja, wenn wir früher Cheerleading-Camps hatten mit den Kids, dann haben wir auch immer die Handys weggenommen. Also wenn wir zum Wochenende gemacht haben oder so. Den ganzen Tag gab es das nicht, weil auch wenn wir jetzt Mittagessen oder sowas hatten, dann sollten die sich miteinander unterhalten und keine TikToks machen oder was auch immer, sondern sie sollten sich einfach mal kennenlernen. Und abends haben sie dann einfach das Handy nochmal für 1 oder 1,5 Stunden bekommen, dann haben wir es wieder eingesammelt. Also so haben wir das dann in der Regel bei Cheercamp.
Ja, es gibt auch Schulen, die machen das so, ne? Da hast du so, das ist so der neueste Schrei. Es gibt so von irgendwelchen Leuten, die sich darauf spezialisiert haben oder in irgendeinen Firmen, die haben dann so Handyschränke mit so kleinen Handyfächern. Und das ist dann beschriftet und wenn sie zur Schule kommen, legen sie ihre Handys da rein, dass das nicht geklaut werden kann. Es kann abgeschlossen werden, dann wird das Ding zugeschlossen und am Ende des Tages wird es wieder aufgeschlossen. Kann man so machen. Kann man so machen. Machen auch viele so. Ich bin der Meinung, dass das Medienerziehung ist und dass das die Eltern leisten müssten. Und wenn sie es nicht leisten können, dann müssen sie das Handy morgens selber einkassieren. Ich kann einfach nicht verstehen, dass es unsere Aufgabe ist als Lehrer. Aber ja, das sieht natürlich jeder anders. Das ist nur meine Meinung.
Vor allem, also einerseits werden sie wahrscheinlich argumentieren, ja, wenn irgendwas ist, dann kann mein Kind halt die Polizei rufen oder was auch immer.
Aber
ja,
oder mich meisten, rufen, genau.
Meisten Kinder werden ja heutzutage in die Schule reingefahren, idealerweise. Also nicht mehr davor rausgelassen, sondern am besten in der Schule. Und dann ist das ja eigentlich kein Argument mehr am Ende.
Und wir haben ja auch ein Sekretariat. Also wenn es einen Notfall gibt und Mama oder Papa angerufen werden muss, dann können wir das ja machen. Dafür haben wir das Sekretariat, ja.
Und die Lehrer haben ja wahrscheinlich ihre Handys auch einstecken im Zweifel.
Also, so, genau.
Ja. Genau. Und es ist keine Alternative, dass das Handy einfach morgens abgegeben wird vorne.
Für manche Schulen schon, manche machen das so.
Wäre jetzt das Einfachste, oder? Dann während der Unterrichtszeit
habt ihr ja, das halt theoretisch wäre es das Einfache, aber ich finde das so ein bisschen, keine Ahnung, ich finde das so ein bisschen übergriffig, ehrlich gesagt. Mhm. Und wenn es an mir ginge, würde ich sagen, ihr könnt euer Handy, abgesehen vom Unterricht, in der Schule überall benutzen. Wenn ihr damit Scheiße baut, haften eure Eltern. Was dazu führen würde, dass viele Eltern von sich aus sagen werden, ich kann es nicht garantieren, mein Junge irgendwie hat Schabernack im Kopf. Ich kassiere das einfach vor der Schule ein und nach der Schule kriege ich das wieder. Und das.
Aber vor Handys wurde ja auch Unsinn gemacht und dann hat die Schule gehaftet, oder? Also wenn, du hast ja nicht nur Kaugummi in die Haare geklebt, weil du es jetzt aufnehmen konntest, du hast ja auch schon vorher Kaugummi in die Haare geklebt, weil du Kaugummi in die Haare kleben wolltest.
Weil der psychologische Effekt ist nochmal härter, oder? Weil das ja, natürlich, klar. Wenn das im Internet veröffentlicht wird, dann, das hat ja auch durchaus schon Leute in den Suizid getrieben, tatsächlich.
Ja, aber das ist ja nicht mein Punkt. Mein Punkt ist, wenn die Haftbarkeit von Schule jetzt nur davon abhängt, dass es jetzt auf einmal halt aufgenommen wird, dann ist das irgendwie relativ schwach. Hä? Weil vorher hat die Schule ja auch gehaftet dafür, dass kein Kaugummi in die Haare geklebt wurde, oder? Nee. Jetzt nur, weil das Handy da ist, ist das ja nicht direkt ein ganz anderer Sachverhalt.
Wenn wir das Handy ausklammern und irgendjemand, was weiß ich, macht Kaugummi in die Haare oder schneidet jemandem die Haare ab.
Das möchte ich wissen,
Dann kriegt er eine scheiß Konferenz dafür. Und dann muss er sich irgendwas überlegen, keine Ahnung, ich weiß gar nicht. Ich glaube, dass in so einem Falle wahrscheinlich auch die Eltern haften würden.
Ja, das ist ja Sachbeschädigung oder.
Da. Ja, okay. Da haften wir nicht für.
Ja, dann.
Wir können ja nicht immer und überall sein, das ist ja das Ding. Nee, also für sowas sind wir, glaube ich, raus.
Ja, das wäre meine Frage gewesen. Ich weiß es jetzt einfach nicht.
Ich weiß es auch nicht hundertprozentig, aber ich würde sagen, dafür haften die Eltern. Weil es ist ja wahrscheinlich Sachbeschädigung, glaube ich sogar, ne?
Ja, für mich fühlt sich halt beide Argumente so an, als würden Eltern sagen, okay, ihr haftet dafür, weil das ist in der Schule, wir verschieben die Schuld, wir wollen nicht dafür verantwortlich sein.
Ja, genau.
Und die Schule sagt, ihr haftet dafür, weil wir wollen dafür auch nicht verantwortlich sein. Aber irgendwo muss
das Problem ist halt, dass, also natürlich gibt es viele tolle Eltern, das muss man auch mal sagen. Ja, also es ist nicht so, dass
schwarze Schafe sind immer am lautesten.
Ja, genau. Und das Ding ist halt aber, dass gerade so, ich weiß gar nicht, wie ich sie nennen soll, so ein bisschen die bildungsferneren, das Klientel so ein bisschen dazu neigt, alles an uns abgeben zu wollen. Das heißt, sie wollen sich am liebsten überhaupt nicht um ihre Kinder kümmern. Ja, ich habe einen anstrengenden Job, irgendwie, ich will meine Ruhe, wenn ich nach Hause komme, macht ihr das mal. Mhm. Und also du hast sehr viele Schüler, wo du das Gefühl hast, irgendwie verwahrlosen ist so ein hartes Wort, aber also ich habe zum Beispiel in Sport super, immer in jeder Klasse hast du so ein, zwei, die nie Sportzeug dabei haben, weil die selber. Ja, ich weiß nicht, ob es ihnen egal ist, aber die Eltern kümmern sich halt einfach nicht darum.
Wie wäre es denn mit Bedürfnisse und Perspektive der Kinder werden nicht wahrgenommen?
Ja,
kann man so. Anstelle von Verwahrlosung, ne?
Ja.
Ich frage mich immer, warum man dann auf den Gedanken kommt, überhaupt ein Kind zu bekommen oder ob das dann alles in Anführungszeichen Unfälle sind.
Wahrscheinlich.
Also wir haben uns ewig überlegt, ob wir uns einen Hund holen, ob wir dem Hund überhaupt gerecht werden. Und ein Kind ist ja nochmal eine größere Verantwortung. Also
bei mir ist es jetzt genauso mit dem Haustier.
Ne? Mhm. Aber ein Kind ist ja dann, braucht dann doch nochmal mehr Unterstützung.
Ich habe irgendwie Bock mal wieder auf ein Haustier, aber ich meine, ich kann ja nicht, komme ja nicht mal irgendwie selber klar. Von daher, das machen, glaube ich, auch viele falsch. Irgendwie erstmal Haustier und da merkt man, es passt irgendwie nicht und dann ins Tierheim. Ich habe für mich auch entschieden, ich hätte eigentlich Bock auf ein Haustier, aber ja, das ist eine große Verantwortung, finde ich. Und der, also kann ich einfach nicht gerecht werden. Ne?
Ja, man sollte das ja auch nie aus Ego-Gründen. Also gewisse Ego-Gründe sind es natürlich schon, also das darf man natürlich, muss man natürlich schon zugeben. Aber jetzt einfach nur um das eigene Ego zu streichen, ein Kind oder ein Hund oder was auch immer zu bekommen, das ist natürlich immer der falsche Weg. Also das sind ja immer noch Lebewesen mit eigenem Kopf, sage ich jetzt einfach mal, die man möglichst ja gut versorgen muss, bis zu einem gewissen Grad natürlich, wo sie sich dann aber auch um sich selber kümmern. Bei Kindern jetzt zum Beispiel, irgendwann werden sie ja älter und machen, übernehmen das dann selber und werden freier. Aber ja, also das ist natürlich eine Verantwortung, die man trägt und das sollte man nie aus Ego-Gründen irgendwie einfach so bekommen, sondern einfach nur, wenn es passt. Aber da bin ich finde vielleicht auch
so. Ja, also bei manchen Eltern, da müsste man eigentlich irgendwie, ja, wie soll ich sagen, die müssten eigentlich einen Elternführerschein machen, ehrlich gesagt. Die sind einfach mit der ganzen Situation irgendwie komplett überfordert. Ja. Und das endet dann da, dass die Kinder halt irgendwie total auf sich allein gestellt sind.
Ja, das haben wir im Cheerleading dann auch oft gemerkt. Also da sind dann auch eher Eltern das größere Thema gewesen eigentlich in der Regel. Ja, ist leider so.
Ja. Und dann diese ständige irgendwie sich wegen dem beschweren. Also manche Eltern beschweren sich wirklich wegen allem. Also nochmal ganz kurz dazu. Und das war halt vor 10, 15 Jahren noch nicht so. Also ich bin ja noch in dieser Zeit aufgewachsen, wo Eltern und Lehrer quasi zusammengearbeitet haben. Ne? Und so soll es ja auch sein. So, das heißt, man arbeitet zusammen für das große Ganze. Ne? Und damit es seinem Kind gut geht und das Kind vernünftig erzogen wird.
So, wenn und ich das beim Elternsprechtag oder wenn Elternsprechtag war und die Lehrer haben gesagt, ich habe irgendwie, was weiß ich, Scheiße gebaut oder was auch immer, dann habe ich einen auf den Deckel bekommen, da wurde gar nicht angezweifelt. Also ja, das ist bestimmt anders gewesen früher.
Ja, und heute ist es so, wie ich vorhin gesagt habe, wenn das Kind schlechte Noten schreibt, ist der Lehrer schuld. Naja, komm, geh mal weg vom Lehrer. Keine Ahnung, ihr könnt ja mal, also ich jede Woche erzähle irgendwas vom Lehrer sein, das geht euch wahrscheinlich da draußen auch auf den Sack. Wollen wir über was anderes reden?
Ja, ich bin offen. Was interessiert dich?
Ich glaube, ich habe das noch gar nicht erzählt. Ich habe in der Woche eine kleine Kolumne auf meinem Blog geschrieben, aber die liest ja scheinbar keiner mehr. Ich habe angefangen, Path of Exile 2 zu spielen. Und ich muss ja sagen, dass ich also mit 1 sowieso nie warm geworden bin. Furchtbares Spiel für mich. Und 2 habe ich ja, als der Early Access begann, gespielt und fand's ja auch nicht so geil, wenn ich ehrlich bin, war relativ schnell wieder raus. Und war jetzt aber ja mit der Diablo 4 Season durch, irgendwie Torchlight Season durch und Diablo Season noch nicht so durch, aber mein Warlock ist irgendwie, keine Ahnung, Level 85 oder so. Ich habe jetzt noch nicht alles equipped, aber ja, ich habe in den letzten Monat und Jahren einfach viel zu viel Diablo 2 gespielt, als dass ich jetzt noch Bock hätte, irgendwie jetzt zumindest gerade Magic Find bis zum Abwinken zu machen. Und da einfach viel um mich rum irgendwie Path of Exile 2 jetzt spielen, auch so die Streamer, die Content Creator, denen man folgt. Und Dennis natürlich vorne weg, habe ich gedacht, okay, komm, guck's mal rein, was soll denn passieren? So, wenn's scheiße ist, hörst du halt wieder auf. Und ja, ich habe überraschend viel Spaß daran und möchte das euch allen da draußen mal ans Herz legen, vielleicht auch mal reinzugucken. Ich finde, das Spiel hat sich gemacht. Gefühlt ist es leichter als zum Start des Early Access. Es fühlt sich fertiger an, getunter. Natürlich gibt's Kritikpunkte, ne, so Kleinigkeiten. Ich bin jetzt gerade in Akt 3 und diese Maps sind einfach so riesig. Dennis hat mir vorhin erzählt, dass das viele kritisieren.
Das ist der gängigste Kritikpunkt, der ist einfach zu groß, der Akt.
Ja. Und es fühlt sich auch so ein bisschen zu lang an, finde ich persönlich. Also, ich weiß nicht, wie lange ich spiele, aber wann haben wir angefangen, Dennis? Woche?
Freitag ist die Season live gegangen.
Also, ich habe ja, Samstag, glaube ich, angefangen, weil ich ja erstmal den Client runterladen musste.
Ne? Genau, und du machst auch wirklich so Baby First Step Discovery, das muss man ja auch loben. Ne?
Ja,
du machst ja wirklich alles im Prinzip, also zumindest was das Spiel an sich angeht, ohne Guide, bis auf den Charakter und guckst, wie es so funktioniert und was man so machen muss und dann lässt du dir halt Zeit.
Ja, was positiv ist halt, ich habe nicht mehr dieses, es ist viel zu schwer Gefühl, ne? Klar, du stirbst sogar relativ oft, ne? Es ist halt so, das gehört zum Spiel dazu. Es fühlt sich aber nicht so schlimm an wie bei meinem letzten Ding irgendwie. Ich habe bisher jeden Boss irgendwie gemeistert. Am schwersten von allen fand ich ehrlich gesagt den Akt-Boss in von Akt 2 bisher von allen Bossen, die ich hatte. Aber den habe ich halt getried, dann rausgekriegt, was er macht und ist halt aufwendiger als irgendwie die Bosse in Diablo 2 oder Diablo 4 irgendwie, wo du ja eigentlich nur irgendwie mit dem Kopf über die Tastatur rollst und dann platzt der, ne? Also das ist schon mehr so an WoW und Encounter angelehnt.
Also die PoE-Aktbosse haben bessere Mechanics, bessere Telegraphs, bessere Voicelines, bessere Story, als was du in Diablo findest. Ist halt so.
Ja, ich hatte nur so Early Access gespielt bisher, also ganz am Anfang. Und ich fand es auch schwer, also wirklich schwer. Ich musste auch die Charakterklasse wechseln, bis mir irgendwas gefittet hat, was meinem Spielstil irgendwie passt, wo ich nicht ständig sterbe. Aber seitdem habe ich auch nicht noch mal reingeschaut. Aber grundsätzlich ist halt, sind die Boss-Mechanics und so, die waren halt alle schon ziemlich geil. Und wenn es jetzt noch mal ein bisschen leichter und einsteigerfreundlicher in Anführungszeichen ist, dann ist es, glaube ich, auch gut getuned,
ja. Ja, das Ding ist halt, ich sag immer, wenn ich das hinkriege, kriegen das auch alle anderen hin. Ich bin ja nicht der weltgrößte Gamer, muss man einfach sagen. Und ich habe mir einfach irgendwie ein paar Klassenguides angeguckt auf Maxroll und dazu die entsprechenden Videos. Und Dennis hat mir noch erzählt, Monk, irgendwie spielt sie richtig geil. Also habe ich Monk gespielt, habe mir dazu irgendwie den einen Guide rausgesucht, der wirklich alle Phasen des Spiels abdeckt. Ne? Da ist irgendwie Campaign, die Phase, da spielst du das und das und das. Und wenn du mit der Kampagne durch bist, dann spielst du das und das und das und dann kommst du ins Endgame, jada jada. So, und das war ziemlich idiotensicher. So, und das, was ich spiele, macht Spaß und ist sehr, sehr effektiv. Und ich hatte dann auch total Bock, irgendwie habe ich schon gesagt, ja, ich will unbedingt auch noch einen Druiden spielen. Hab ich mega Bock drauf. Wird dann das nächste sein, wenn ich irgendwann fertig bin. Auf der anderen Seite ist die Kampagne halt, finde ich persönlich, einfach viel zu lang. Das mag jeder anders sehen, aber ich würde gerne jetzt auch mal langsam mal Endgame spielen. Ich bin immer noch nicht mit Akt 3 durch. Ich hätte Bock auf Maps und so, aber ja, das ist schon sehr lang. Und also ich bin ja nun wirklich ein Story, naja, Hasser kann man auch nicht sagen. Es ist ja schon so, dass ich irgendwie mir die Sequenz in Diablo mal angucke und das eigentlich ganz gut finde. Die PoE-Story holt mich halt 0,0 ab, muss ich leider sagen. Aber das ist ja mein Problem und ist vielleicht auch nicht schlimm. Folgt der Story halt überhaupt nicht, irgendwas, keine Ahnung. Für mich ist das Gameplay das Entscheidende. Und jetzt habe ich irgendwie, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden immer dasselbe gemacht mit meinem Char, immer dieselbe Mechanik irgendwie, die ist effektiv, damit hau ich alles weg. Aber so langsam könnte es jetzt auch mal vorbei sein. Und ich bin immer noch nicht mit Akt 3 fertig. Von daher. Aber ja, ich bin gespannt, ich bin offen und habe viel ausprobiert und möchte jedem raten, mal, wenn er genauso wie ich jetzt an einem Punkt ist, wo er sagt, ja, ich habe momentan nichts zu zocken, guck doch mal in PoE 2 rein. Das ist sehr viel besser getuned jetzt und macht echt Spaß. Wirklich. Also ohne Scheiß.
Oh. Und ich denke, man wird auch irgendwann schneller, oder? Also wenn du das dann jetzt irgendwann mal durch hast und dann das zweite Mal dann loslegst, dann kennst du die ganzen Gebiete mal grundsätzlich. Ich weiß, die sind random, aber so irgendwie dann auch doch nicht, oder? Das ist so halb-halb irgendwie.
Also du hast so fixe Punkte in Sachen Environmental Storytelling, also dass du weißt, wo du grob lang gehen musst. Mhm. Und dann findest du dich eigentlich relativ zügig durch, ne?
Genau. Und dann geht's, glaube ich, immer schneller und effektiver. Und dann ist es halt wahrscheinlich wie, wenn, weiß ich, Diablo 4 ist jetzt was, Season 15 oder so. Wenn du das 15 Mal gemacht hast, rascht du da wahrscheinlich auch einfach durch.
Ja. Also für erfahrene Spieler brauchen so, ich sag mal, 5-6 Stunden, dass die durch die Kampagne kommen, ne? Was jetzt wirklich nicht die Welt ist. Und ich finde das auch nicht zu viel als Anspruch an, ne? Anspiel, ne? Mhm. Aber so für mich zum Beispiel, ich habe, glaube ich, was habe ich gesagt, Steve? Ich habe 12 bis 14 Stunden für die Story gebraucht, ne? Weil ich bin halt auch wieder blind rein, also auch wenn ich die Story jetzt schon 9 oder 10 Mal durchgespielt habe. Wenn du dabei dann halt versuchst herauszufinden, wie du deinen Charakter eigentlich baust, dann dauert das halt. Und die League-Mechanik, die reingebaut haben, die ist eigentlich ganz cool, aber die macht das Problem der Akte schlimmer. Weil du ständig, also du hast jetzt zwar diese Wege, dass dir da zum Beispiel siehst eine Laterne und dann weißt du, musst jetzt in die Richtung gehen. Und das ist auch mega toll, aber das hilft dir ganz wenig, wenn die Ingame-Mechanik dafür sorgt, dass du immer eine ganze Map aufdecken musst.
Ja, das finde ich auch nervig, ehrlich gesagt.
Genau, und das sorgt dann.
Vor allem, wenn du stirbst, musst du ja wieder von vorne anfangen, quasi, weil alle Mobs wieder da sind. Also, das finde ich nicht so toll, ehrlich gesagt.
Ja, ist fair. Ja. Das ist nicht so gut, aber dafür ist jetzt halt das Endgame, das haben sie auch gesagt, Path of Exile 2, dieser Endgame-Patch, Version 0.5, ist der größte Patch, den wir jemals für Path of Exile 1 oder 2 bekommen haben. Und das Endgame, das flutscht halt richtig, richtig gut, weil du jetzt an die Hand genommen wirst, dann kriegst du so eine grobe Richtung, die erklären dir, was du alles machen kannst und so weiter und so fort. Die Tooltips im Spiel sind ein bisschen besser. Gefühlt haben die an den Drop-Rates auch ein bisschen was gearbeitet. Also ich habe bis jetzt nicht viel getradet und habe irgendwie 20 Divine-Orbs. Und bin Level 82, glaube ich. Also so viel habe ich bis jetzt nicht gespielt. es ist einfach eine rundere Erfahrung. Ich denke, wenn Path of Exile 1.0 rauskommt, dann ja.
Dieses Jahr noch, oder?
Ja, Ende des Jahres, dann ist halt so, der König des ARPGs ist dann eigentlich ziemlich klar, meiner Meinung nach. Ich kann es empfehlen. Ich kann jedem dazu raten, spielt es, macht Spaß. Ich finde es jetzt nicht so schwer. Gönnt's euch.
Ja, mit 1.0 würde ich dann auch noch mal reinschauen, auf jeden Fall. Aber ja, im Moment, also natürlich ist bei mir zeitlich auch immer so eine Sache mit dem Zocken und Filme gucken und Serien gucken. Aber
ja, alles geht nicht, ne? Also ich habe diese Woche zum Beispiel halt dann keine Serie, also nichts geguckt oder so. Ja, das ja, geht halt nicht.
Natürlich, wenn man dann selbstständig ist, selbstständig, ja, gehört dann schon irgendwie auch dazu. Auch wenn man natürlich dann mit KI irgendwie versucht, natürlich möglichst viele Dinge zu beschleunigen oder so. Aber ja, trotzdem muss man natürlich irgendwie nur ranklotzen.
Ja.
Ja. Ja.
Zockt meistens Trackmania, wenn ich Zeit habe. Das kann man mal schön eine halbe Stunde irgendwie reinschieben. Aber da seid ihr ja nicht so große Fans von. Ich glaube, Edu war mal hier, der hat erzählt, der zockt das gerne oder schaut auch gerne zu. Aber ja, Trackmania macht halt Bock, weil man einfach wirklich so eine halbe Stunde einfach mal eben irgendwie so ein bisschen was abreißen kann. Und es ist auch, wenn man es weiß, ist es eigentlich auch relativ abwechslungsreich, das Spiel, weil man da verschiedene Spielmodi auch hat. Und das bockt eigentlich schon. Ne? Aber muss man ein Typ für sein.
Vielleicht noch mal, wo wir gerade beim Gaming sind, noch mal einen Ritterschlag für Pukopia. Wir sind nämlich jetzt durch, Leo und ich. Will hier nicht spoilern, wie das Ende ist. Aber ich habe ja letztes Jahr gesagt, für mich ist das Spiel des Jahres Donkey Kong Bonanza gewesen. Sowohl für Leo als auch für mich ist Pukopia noch mal eine Nummer drüber. Und das ist echt verdammt schwer.
Aber Leo hat auch noch kein GTA 5 gespielt, ne? Oder GTA 6.
Die Latte lag da verdammt hoch und Pukopia hat sie halt erreicht. Dieses Spiel ist so umfangreich, so liebevoll gestaltet, mit so vielen verschiedenen Sachen, die du machen kannst, mit so einer Lernkurve. Du kriegst ständig für den Fortschritt, den du erreicht hast, kriegst du irgendwelche wertigen Belohnungen. Du kriegst ja dann Fähigkeiten von Pokémon, ne? Am Ende ist dann, wenn du es durchgespielt hast, kannst du dann richtig fliegen. Und das, also es ist ein wunderschönes Spiel und es ist halt wirklich eine sehr gelungene Mischung aus Minecraft und Pokémon und ja, keine Ahnung, was noch. Also es war wirklich eine tolle Reise. Leo ist richtig traurig, weil er sagt, ja, Papa, was machen wir denn jetzt? Aber das habe ich mir auch gesagt. Das Spiel ist ja, also nur weil wir jetzt die Story durchgespielt haben, ist das Spiel ja nicht vorbei, weil du ja ganz viele Städte verwaltest quasi, die du aufgebaut hast. Und ganz viele verrückte Sachen bauen kannst, ja. Also gerade wenn du so auf YouTube oder in sozialen Netzwerken guckst und der Pukopia, die Leute sind ja so kreativ, was sie alles auf die Beine stellen, ist schon echt cool. Aber also für mich ist es das beste Spiel für Kinder, was ich bisher gespielt habe. Also jeder, der es noch nicht hat und Pokémon liebt, beziehungsweise Minecraft liebt und Kinder hat, da solltet ihr unbedingt reinschauen. Das Spiel ist der absolute Wahnsinn. Das hätte ich nicht gedacht vorher.
Ist Switch-Spiel, ne?
Ja.
Alles, was so kreatives Bauen angeht, da denke ich mir auch immer, das nehme ich mir jetzt in dem und dem Spiel auch vor. Satisfactory habe ich das vorgehabt, in Minecraft früher habe ich das vorgehabt. Und am Ende des Tages muss ich dann immer feststellen, dass ich dafür einfach kein Händchen habe und einfach nur komplett funktional alles baue. Aber ja, also auch bei Windrose zum Beispiel, ist ja dieses neue Piraten-Game, da gibt es ja Leute, die irgendwelche Festungen bauen, wo sie irgendwie 20 Stunden dran rumbauen. Ich denke mir so, das sieht schon krass aus. Ich habe einfach nicht die Geduld und auch nicht das Händchen dafür.
Ja, aber gerade dieses kreative Bauen, was du machen kannst, zusammen mit auch mit Pokémon irgendwie, ne? Mhm. Also Leo liebt ja nun Pokémon über alles und die Kreativität, die du in diesem Spiel, die du mit diesem Spiel auch förderst, ne? Am Anfang war Leo ganz vorsichtig bei allem und es ging eigentlich nur um die Pokémon irgendwie, die wir dazu gewinnen wollten. Und irgendwann hat er dann angefangen, eigene Häuser zu bauen. Es gibt so Bausätze für Häuser, wo du einfach nur die Materialien ran schaffen musst und dann die entsprechenden Pokémon dazu holen. Die haben dann so Skills, ne, wie, was weiß ich, Plattwalzen, irgendwie einer hat dann die Baufähigkeit und so weiter. Und das ist dann relativ idiotensicher. Aber Leo hat dann angefangen, eigene Häuser zu bauen, ne? Eben weil du halt diese Blöcke, die ganz viele verschiedene Blöcke hast. Mhm. Und dann kannst du tapezieren, dann kannst du Bodenbelege legen und dann gibt's auch noch so eine Luke für den Keller. Dann hat Leo angefangen, den Keller auszubauen. Also das ist so ein tolles Spiel, weil es einfach so viele verschiedene Bereiche fördert. Also Wunderbar, ich kann es wirklich jedem nur empfehlen. Ja, da draußen, der Kinder hat. Es ist wirklich schade, wenn ihr es nicht gespielt habt. Und das wäre auch was für deine Mädels, Dennis. 100 Pro.
Ja, die haben noch nicht so das Interesse an Videospielen meistens. Okay. Die wollen mal so ganz kurz, 2-3 Minuten, gucken sich alles ein bisschen an. Und
dann okay.
Dann hat Alex ja auch erst 3, ne?
Ja, okay. Aber die große vielleicht. Aber wenn die Pokémon eh nicht so gern mag, dann.
Das ist ja einfach noch egal.
Okay.
Also ich habe ja Pokémon-Karten gekauft, weil ihr Cousin damit angefangen hat und dann brauchte sie auch welche. Aber so, sie weiß nicht, wie man zum Beispiel Pokémon spielt. Wir sitzen dann einfach so am Esszimmertisch und dann sagt sie, jetzt spielen wir Pokémon und dann erfindet die immer zu die Regeln. Ich habe bis jetzt noch nicht einmal gewonnen.
Ja, das kenne ich von Leo, das macht Leo auch gerne, Regeln erfinden. Aber dafür gibt es ja diese Kinderversion des Pokémon-Spiels, ne? Die relativ einfach ist.
Muss ich mir angucken, mal so.
Ja, haben Leo und ich auch gespielt. Er hatte irgendwann keine Lust mehr, weil er verloren hat. Ja, und ich habe wirklich nicht, ich habe nicht versucht zu gewinnen. Das ist teilweise halt auch Glück, ne, gerade bei dieser Kinderversion.
Ja, klar.
Wie dem auch sei, ich wollte noch eine Sache thematisieren, die ich ganz spannend finde. Ich habe gestern bei TikTok ein Video gesehen von einem Politik-Creator, den ich sehr schätze. Und der hat was Spannendes rausgefunden. Es ging, ich glaube, war es Sachsen oder war es Sachsen-Anhalt? Eins von beidem. Welches Bundesland hat diese, weiß man das? Warte mal, was war es? Ich glaube, es war Sachsen-Anhalt, die jetzt bald Wahl haben und wo die AfD irgendwie einen wahnsinnigen Vorsprung hat in den Umfragen. Und da hat er mal das Wahlprogramm sich angeguckt. Und das Spannende ist, dass da drin steht, dass für den Fall, dass wir in die Macht kommen, werden wir nur noch Fördergelder zahlen an Firmen, die einen gewissen patriotischen Grundgedanken haben, beziehungsweise das hier anerkennen.
Okay.
Und das habe ich so in dieser Form noch nie gehört und er hat auch nicht und er hat sich darüber mega echauffiert und das auch so ein bisschen ausgestaltet. Das ist nämlich mit anderen Worten irgendwie, keine Ahnung, er hat dann das Beispiel genommen irgendwie von so einer Stiftung, die es gibt, die halt auch vom Staat gefördert wird und da geht es darum, irgendwie gegen rechtsextreme oder gegen rechtsextreme Gewalt sich zu schützen oder davor zu schützen oder mit den Opfern irgendwie zu arbeiten und so weiter. Und die werden dann einfach kein Geld mehr kriegen, weil die natürlich irgendwie dann in dieses Raster nicht mehr reinpassen.
Ja, die machen einfach den Trump am Ende vom Tag.
Ja, oder? Und das ist halt so eine, gerade die AfD-Wähler regen sich immer darüber auf, irgendwie, wenn man sagt, irgendwie die AfD will die Demokratie abschaffen. Aber das ist ja nichts anderes als das. Also zu sagen, irgendwie, ja, wir unterstützen ab jetzt nur noch Firmen irgendwie, die so ticken wie wir. Das finde ich schon einen krassen Vorstoß irgendwie. Und ich glaube, dieses Selbstvertrauen, was sie haben, um das da so reinzuschreiben, das haben sie auch, glaube ich, nur im Osten, weil sie da irgendwie so wahnsinnigen Zuspruch haben. Und das finde ich schon krass, zu sagen irgendwie, ja, ab jetzt kriegen nur noch, wenn wir an die Macht kommen, kriegen nur noch Leute Fördergelder, die politisch so ticken wie wir. Und so Leute, die dann irgendwie sagen, ja, wir schützen vor Leuten, die mit rechtsextremer Gewalt konfrontiert sind oder waren, und die kriegen dann keine Fördergelder mehr. Das finde ich schon krass. So, das wollte ich noch mal.
Ist Markant oder Vincent?
Keiner von beiden.
Nee?
Okay. Nee. Ich weiß den Namen jetzt auch gerade nicht, aber der ist super. Der analysiert das immer. Der ist jetzt nicht nur kontra AfD oder so, sondern der macht auch, guckt sich einfach Alltagspolitik an und schaut dann auch Regierung Merz und so weiter. Also der ist ganz gut. Ich kann den Namen jetzt nicht sagen, aber das ist so eine Anekdote und das ist halt das Problem, ne? Dass einfach viele Leute die Wahlprogramme einfach nicht lesen. Also ich nehme mich da gar nicht aus, ich bin da viel zu faul für. Aber so, dass das Kleingedruckte einfach manchmal immer ein bisschen tiefer blicken lässt.
Aber grundsätzlich, heutzutage muss ja auch keiner mehr das ganze Wahlprogramm lesen. Also das ist natürlich hilfreich, aber wer macht das schon? Aber man kann ja die ganzen Wahlprogramme nehmen, irgendeine künstliche Intelligenz reinschmeißen und einfach mal Position, ja, entweder Zusammenfassung oder irgendwie meine Position ist so und so, welche Partei ist mir da am nächsten oder so. Irgendwie sowas in diese Richtung kann man ja grundsätzlich machen. Oder auch was mal jemand gemacht hat, ist alle Wahlprogramme auch in eine KI reingeworfen und wirtschaftliche Fragen gestellt zum Standort Deutschland und da hat einfach die AfD mit weitem Abstand irgendwie reingeschissen mit ihren Fantasien. Also alleine schon, dass man im Wahlkampf irgendwie sagt, man will Windkraftanlagen wieder abreißen, das ist ja schon was.
Also. Ja, das ist ja reiner populistischer Scheiß, ne?
Ja.
Ähnlich wie es ja Merz gemacht hat, ne, gegen die rot-grün-gelbe Regierung, ne? Im Prinzip alles schlecht gemacht, alles kritisiert und dann, als er gewählt wurde, irgendwie einen 180-Grad-Turn gemacht ne, also in Bezug auf irgendwie Schuldenbremse und so weiter, ne, und dann irgendwie das gemacht, was Habeck gesagt hat, also das ist das Problem, ne, vor der Wahl und nach der Wahl, das ist ja eigentlich total ätzend, ja, und deshalb sind auch so viele, ja.
Sorry, wollte ich nicht unterbrechen.
Nö, ich wollte nur sagen, deshalb sind so viele Politik müde und frustriert, warum soll ich irgendwie jemanden wählen, der A sagt und nach der Wahl B macht, ne?
Ja, also ich verstehe, den Aufstieg der AfD grundsätzlich, oder? Also einfach aufgrund dessen, wie Politik in Deutschland einfach betrieben wird, die beste Wahlwerbung für die AfD machen die ganzen alteingesessenen Parteien selbst am Ende
vom Tag,
finde ich. Und das ist natürlich schade und auch, dass sie das nicht einsehen. Die sitzen irgendwie in ihren Elfenbeintürmen und checken einfach gar nichts mehr. Ich finde auch grundsätzlich, dass Leute einfach irgendwie von der Schule kommen und direkt Berufspolitiker werden, finde ich extrem verstörend, weil wenn du keine echte Lebenserfahrung hast, wie willst du denn irgendwie Entscheidungen für irgendjemand anderen treffen? Das finde ich irgendwie ein bisschen weird, aber gut, das ist einfach das System, das erlaubt das. Ja, aber grundsätzlich, ne, was ich auch bei mir festgestellt habe, ich komme ja eigentlich auch von wirklich weit links, würde ich behaupten, von meiner politischen Einstellung, habe aber auch festgestellt, je älter ich werde, umso ein bisschen konservativerer werde ich dann auch irgendwie von Jahr zu Jahr. Also irgendwie gehört das, glaube ich, auch zum Alterungsprozess dazu, dass man in manchen Positionen vielleicht ein bisschen vorsichtiger, konservativer wird. Also keine Ahnung, das ist so eine Feststellung, die ich irgendwie in letzter Zeit gemacht habe.
Auch viel Kosten-Nutzen-Rechnung. Wenn du jünger bist, kannst du mehr gamblen und hast mehr Interesse an Dingen, die Idealen entsprechen. Und wenn du älter wirst, hast du wesentlich größeres Risiko bei Veränderungen, was zu verlieren.
Ja, und generell, ne, man muss ja auch sagen, im Laufe der Geschichte, die ganzen Revoluzer, die es da irgendwo mal gab, das sind alles in der Regel irgendwelche jungen Leute gewesen und keine älteren.
Na klar, weil jung hat halt, ne, ist eher bereit, das Risiko zu tragen, was man halt auch dazu sagen muss, ne, also so rein volkswirtschaftlich. Konservative Politik führt in der Regel volkswirtschaftlich nicht zu mehr Wohlstand und nicht zu mehr Geld.
Ja, man kann ja nur nach Japan da schauen, das ist das beste Beispiel, wie sie
ja, damit Japan umgehen. Ist ja der absolute Outlier, weil es gibt ja im Prinzip gibt es ja drei Volkswirtschaften auf der Welt. Es gibt Developed Nations, es gibt Developing Nations und es gibt Japan. Und das kann ein ganz eigener Podcast werden, ne? Dass Japan vielleicht nicht die beste Shape aller Zeiten hat, da kann man gerne mal drüber reden. Uiuiuiui.
Ja, die sind schon, aber
in Bezug auf was? Lean Production oder auf Bezug auf was?
Japan hat ein unglaublich großes Problem. Also die hatten erstens einen riesigen Overinvest während der 80er, dann ist die Blase riesig geplatzt. Die haben ein ganz großes Überalterungsproblem und sind neben Südkorea die Nation, die ein Problem haben wird, wenn auf einen Rentenertragspflichtigen irgendwie vier Leute kommen, die versorgen müssen und so weiter. Das ist riesige Bubble und die japanische, also wenn ich es jetzt noch richtig zusammenkriege, die japanische Currency, der Yen, die valuen sich quasi die ganze Zeit selber, weil die sich einfach dann selber Sachen ausgeben, weil die nicht international getradet werden oder so. Das müsste ich mir auch nochmal alles genauer durchlesen, aber Japan ist schwierig.
Ja, im Prinzip machen sie eigentlich das, was die AfD auch gerne hätte hier. Und zwar, sie wollen einfach gar keine Migration am Ende vom Tag. Also sie wollen keine Migranten haben, egal ob die jetzt qualifiziert sind oder nicht. Sie wollen unter sich bleiben, das ist einfach so.
Immer noch?
Die Politik dort sagt einfach auch am Ende vom Tag, wir nehmen diese wirtschaftliche Rezession in Kauf, damit wir hier nicht mit Ausländern irgendwie uns rumplagen müssen.
Krass.
Es gibt natürlich Leute, die nach Japan auswandern und so weiter, das ist ja klar, aber das ist natürlich ein großes Problem. Also wenn du überalterst und dann keine Leute nachkommen, dann kannst du dir halt Leute aus dem Ausland holen, aber wenn du die dann auch nicht haben willst, dann hast du natürlich ein Problem. Ja.
Okay, wusste ich nicht. Ich hab gedacht, das hat sich mittlerweile geändert. Ich habe gedacht, Japan ist, was das angeht, moderner geworden.
Nee, Japan ist schon ultra konservativ, also das ist richtig crazy.
Was mich immer so ein bisschen deprimiert, wenn wir wieder zu deutscher Politik zurückkommen, ist die Tatsache, dass gerade was jetzt, klar, die Kritik an Merz wird immer lauter, irgendwie auch die Minister, die er bestellt hat, glaube ich, sind ja nicht sonderlich beliebt, Klammer auf, reiche Klammer zu. Mhm. Aber dass die CDU, ich glaube jetzt in den Umfragen ist gerade wieder AfD irgendwie in Bezug auf die Bundestagswahl vor der Union. Aber also, stellt euch mal vor, die rot-grün-gelbe Regierung vorher hätte so viel Scheiße gemacht, wie die in den Umfragen gefallen wären. Und trotz der Tatsache, dass Merz alle verarscht hat und vor der Wahl A gesagt hat und nach der Wahl B, ist die CDU immer noch, oder die Union immer noch stabil in den Umfragen, was ich persönlich nicht, also du verarschst die Leute und die Union muss so unglaublich viele Stammwähler haben, anders ist das nicht zu erklären für mich.
Ja, ich meine, die schaffen es auch gut, ich sag mal, Rot-Grün als großes Feindbild aufzubauen. Mhm. Also nicht nur die CDU, sondern auch die AfD. Ich meine, da nehmen die sich nichts, finde ich. Und das ist im Moment auch das, was auf Social Media grundsätzlich gut zieht. Oder also die einzigen, eigentlich die eher links und grün wählen, sind in der Regel eher junge Leute. Oder tatsächlich, also bei grüner Politik sind es auch eher gut betuchte Leute. Also Baden-Württemberg zum Beispiel. Die Grünen können eigentlich nur so viele Stimmen sammeln, weil die Leute, die sich die grüne Politik auch leisten können, das ist ja grundsätzlich auch so, man muss sich die grüne Politik leisten können, die dann auch entsprechend wählen. Also deswegen ist in der Baden-Württemberg die Grünen deswegen so stark, ja.
Also die Statistik aber auch anders lesen, ne? Du kannst auch sagen, dass Grün wird relativ häufig gewählt von Leuten mit höherem Bildungsstandard. Und dementsprechend ist man auch bereit, weiter nach vorne zu denken und zu sagen, hey, passt schon.
Das ist natürlich auch noch die andere Seite der Medaille, das stimmt, ja.
Ja. Und wir halten fest, die SPD schafft sich komplett ab, ne? Ja. Irgendwie zuerst in der Ampelkoalition verkackt, mit einem unsichtbaren Kanzler, jetzt in der großen Koalition irgendwie der konservative Mitläufer der CDU.
Ja.
Wo man sich die ganze Zeit gefragt hat. Ja, genau, wo man sich fragt, irgendwie, Leute, ihr steht ja für gar nichts mehr irgendwie.
Nee. Also merkt eine Arbeiterpartei ist es nicht.
So der Konser. Ja, wie sagt Bono immer so schön, ja, die CDU oder die Union und die Union in Rot, so, weißt du? So, also es ist wirklich gar keine, wie soll ich sagen, gar keine eigene Identität mehr, ja. Und gerade Lars Klingbeil hätte ich da mehr zugetraut. Also das ist ja wirklich, die werden, glaube ich, in der nächsten Bundestagswahl irgendwie unter 10% haben. Wer wählt die noch nach zwei Regierungen, wo sie beide verkackt haben?
Wollen die jetzt nicht auch irgendwie Familienversicherung abschaffen oder so, dass jeder selber versichert sein muss oder irgendwie sowas?
Ja, das ist ein Gespräch auf jeden Fall, ja.
Also das, genau, also es geht dann so ein bisschen nach Gehalt und hast du Kinder unter 7 Jahre und so weiter und so fort. Ist halt eine Sache. Und es ist halt gefühlt auch einfach ein bisschen Klassenkampf, ne? Also es wird viel diskutiert zwischen Beamte versus normaler Arbeitnehmer, alt gegen jung, wenn der effektive Kampf ist eigentlich eher reich gegen arm.
Ja.
Du hast eine riesige Diskrepanz zwischen der Steuerlast für die Besserverdiener und den für die schlechteren Verdiener und wen das eher betrifft und vor allen Dingen für Kapital, ne? Dass das halt nicht anständig besteuert wird. Und dann stellen sich da, keine Ahnung, der Aldi und der Lidl-Chef hin und sagen, ja, also wenn wir hier härter besteuert werden, dann gehe ich ja, dann bau deine Filialen ab, ne? Möchte ich sehen. Bau die Filialen ab. Als würdest du es machen, ne?
Aber ja, aus meiner Erfahrung raus, ne, in der Schweiz muss man ja auch sagen, also grundsätzlich ist die Steuerlast ja hier auch sehr niedrig, also auch wenn du besser verdienst. Gleichzeitig gibt es aber auch eine Vermögensteuer, die gibt es hier. Worauf du aber zum Beispiel keine Steuern zahlst, ist Kapitalerträge. Das ist komplett steuerfrei, selbst wenn du das jetzt nicht ein Jahr hältst oder so. In Deutschland ist es ja, glaube ich, Kapitalerträge sind steuerfrei, wenn du sie mindestens ein Jahr hältst, die Aktien oder irgendwie sowas. Aber ja, irgendwie sowas ist das, glaube ich. Und hier kannst du halt einfach wirklich Daytrading betreiben. Und die Kapitalerträge sind steuerfrei. Auch da gibt es natürlich dann auch wieder, wenn das eher aussieht, als ob du das beruflich machst, so, dann müsstest du eigentlich das auch nochmal irgendwie als Firma machen oder was auch immer. Also ich kenne mich da jetzt auch nicht hundertprozentig aus, weil das nicht so mein Spielfeld ist. Aber ja, also irgendwie funktioniert es ja hier in der Schweiz auch mit niedrigeren Steuern. Was einfach, glaube ich, mit einhergeht, dass die Schweiz besser mit Geld umgehen kann. Ich habe das Gefühl, dass Deutschland irgendwie also alleine die ganzen Behörden, die es gibt und so weiter, ne? Also ich habe immer angeschaut, wie das Geld fließt und irgendwie über 50% der Ausgaben gehen ja einfach in öffentliche Behörden und natürlich auch entsprechend in Beamte, sage ich jetzt einfach mal. Und das ist natürlich schon verrückt. Also weiß ich nicht, was nimmt Deutschland im Jahr ein? Eine Trillionen oder so.
Ich weiß es nicht.
Und
weiß ich
auch nicht. 550 Billionen oder so fließen davon ab. Also irgendwie so. Oder vielleicht habe ich mich auch gerade um eine Potenz vertan bei den Beträgen, aber das ist schon verrückt.
Wisst ihr, was mir in letzter Zeit immer mehr auffällt? Dass also nicht nur, dass Politik für die Reichen gemacht wird in Deutschland, sondern dass die Politik aus, vor allem die Union, sehr bemüht ist, also Feindbilder zu zeichnen, also in die, mir fällt jetzt, ich kann das schlecht in Worte fassen, dass davon abgelenkt wird, dass die Reichen diese Steuergeschenke kriegen, gerade jetzt unter der Union. Und dass immer versucht wird, sagen wir mal, die unteren Schichten oder Minderheiten oder sonst was gegeneinander auszuspielen, weißt du? Das ist wieder dieses nach unten oder nach oben treten.
Ja, war ja unser Punkt gerade.
Ja, ja. Unten aber, treten ist halt einfacher, weil am Ende des Tages, für die Mittelschicht ist es auch einfacher, nach unten zu treten, weil die Leute haben ja nichts und dann kann man, weißt du, also wenn du jetzt überlegst, alleine wie viel ausgegeben wird für Sozialhilfeempfänger in Deutschland, ich heißt, glaube ich, mittlerweile anders Bürgergeld oder was auch immer, das ist lächerlich im Gegensatz zu dem, was an Steuern hinterzogen wird. Genau. Also wenn du die Steuerhinterziehung bekämpfen würdest, hättest du schon mehr Einnahmen, als das an Ausgaben verursacht. Und dann sagt man ja natürlich, ja, aber es gibt ja auch Totalverweigerer. Ja, Totalverweigerer, habe ich letztens eine Statistik gesehen, die verursachen 100 Millionen Kosten pro Jahr. Also das ist so irrelevant wenig Geld.
So.
Aber ja.
Das sind also, so viele komplexe Themen, ne?
Ja, also generell würde ich mir einfach wünschen, wenn es gar nicht links gegen rechts immer wäre, irgendwie so, sondern Logik gegen Unlogik.
Ja, das ist der Punkt, aber das ist ja leider nicht so, ne? Ja. Ich bin da auch nicht festgelegt. Ich würde am liebsten auch das wählen, womit ich mich am meisten identifizieren kann, wo ich das Gefühl habe, irgendwie Politiker X oder Partei X tut was für unser Land. Und das hatte ich ja zum Beispiel bei Robert Habeck extrem irgendwie. Ich habe jetzt gerade wieder ein Interview von ihm gesehen.
Im Spiegel,
das auf der nee, da war der auf irgendeiner Bühne und hat mit einem
ja, war Moderator mit dem Spiegel war das
ja 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 ja, ja das fand ich aber gesehen. Das fand ich ganz gut, der hat viele schlaue Sachen wieder gesagt, und ja, aber das habe ich halt bei keinem anderen und immer dieses irgendwie ja und die bösen Ausländer sind schuld oder die bösen Sozialhilfeempfänger sind schuld und nie sind irgendwie die Reichen schuld, die immer reicher werden und immer mehr auf Kosten der Armen irgendwie ihr Vermögen vergrößern. Und dann auch noch Steuergeschenke kriegen in Deutschland, sei es Amazon oder sonst wer. Aber es wird immer auch die Kleinen gezeigt irgendwie, so dass wir auch schön darauf konditioniert werden, sauer zu sein irgendwie, dass die armen Schweine irgendwie da unten ihre Sozialhilfe kriegen, ja, oder was weiß ich, keine Ahnung. Und ja, vielleicht wird Zeit, dass diese Wahrnehmung sich mal ändert. Aber ich glaube, dass gerade die Union, ein
Lobbyproblem, ne?
Ja, dass gerade die Union genau das propagiert, ne?
Ist ein Lobbyproblem. Reiche Leute haben einfach die Möglichkeit, anders für sich zu werben und ihre Interesse zu vertreten als der Rest der Bevölkerung. Die müssten sich halt komplett zusammenschließen, um dieselbe Reichweite zu erreichen. Und das ist relativ schwierig, vor allen Dingen, wenn du die ganze Zeit gespalten wirst. Aber es sollte doch eigentlich, weißt du, denn, wenn du dann halt hörst, ne, wenn irgendwer eigentlich dafür sein sollte, dass es allen gut geht, und zwar allen, dann müsste es doch eigentlich so der rechte Rand sein. Weil wenn du davon redest, Deutschland, ne, wir müssen alle zusammenstehen und so weiter, ja, und aber dann möchtest du dich so gefühlt versklaven, um für irgendwelche reichen Technokraten und Idioten deren Kampf zu führen. Nee, das ergibt einfach keinen Sinn. Das ist einfach doof. Das ist wirklich doof.
Vor allem ich wollte dich nicht unterbrechen.
Ja, und wenn du das dann halt so im Vergleich siehst, weil du meintest, die Schweiz, da funktioniert es auch, ist natürlich ein mehrfaltiges Problem in Deutschland. Als erstes haben wir einen anderen Generationenvertrag und die erste Gruppierung, die an den Generationenvertrag ran soll, die hat sich da ja im Prinzip alles rausgepickt und gesagt, ja, ist mir jetzt egal, ne? Ich habe das Beste rausgenommen und direkt den Generationenvertrag gebrochen. Das ist allen Developed Nations passiert, beziehungsweise passieren wird, dass mit steigender Industrialisierung, Digitalisierung Geburtenraten halt fallen, weil der Mensch an sich wird effektiver, du brauchst einfach nicht mehr so viele Kinder, du kannst dich selbst verwirklichen. Das sind alles so ganz komplexe Themen, die jeder Partei eigentlich in die Karten spielen und jeder kann die so auslegen für sich selber. Ich würde immer darauf propagieren, dass am besten wäre für uns alle, wenn jeder einfach nicht nur an sich denkt, sondern an das große Ganze so, ne?
Generell ist ja ein politisches Problem auch einfach, dass eher reagiert wird, statt irgendwie vorzuplanen. Also es gibt irgendwie keine Strategie. Also Ihr hattet ja mal das Thema Taiwan. Die haben ja eine wirkliche Strategie gehabt, wie sie sich entwickeln wollen in den nächsten Jahren. Das ist ja in Taiwan sehr, sehr gut aufgegangen. Und in Deutschland oder generell in Europa gibt es das eigentlich nicht. Da wird einfach nur, es gibt ein Problem, okay, schauen wir, wie wir das Problem irgendwie lösen können, dass alle irgendwie damit zufrieden sind. Und am Ende, wenn du eine Lösung schaffst für alle, dann ist irgendwie keiner damit glücklich. Das ist so ein großes Problem. Auf der anderen Seite sagen ja auch die ganzen Tech-Giganten, die es heutzutage so gibt, egal ob das jetzt Elon Musk ist oder von Anthropic und wie sie alle heißen, die halt mit künstlicher Intelligenz sehr viel machen. Natürlich auch ein bisschen aus Marketing-Sicht, aber sie sagen alle, wir werden Probleme bekommen in Zukunft, was Jobs angeht. Wir müssen uns Gedanken über so etwas wie ein allgemeines Grundeinkommen machen oder bedingungsloses Grundeinkommen. Und all diese Themen werden irgendwie nicht wirklich groß diskutiert in der Öffentlichkeit. Das finde ich sehr bedenklich. Kann ich nicht nachvollziehen.
Oh. Ein ganz gutes Schlusswort.
Ja, und spielt PoE.
2. Nicht 1. 2.
1 ist auch gut.
Nein. Haben wir sonst noch irgendwas Spannendes, worüber wir reden können? Weil, ja, wir sind jetzt so bei 1,25. Ich wüsste jetzt auch keine coole Anekdote mehr, die ich zwitschern könnte, sonst ist nichts passiert.
Also, wenn du mich nochmal einladen willst, dann kann ich ja irgendwann mal so Real-Life-Beispiele machen, wie man künstliche Intelligenz irgendwie im Unternehmen einsetzen kann. Das ist vielleicht ganz spannend eigentlich. Also, ich habe mir zum Beispiel, das mache ich vielleicht nochmal ganz kurz zum Schluss.
Ja, klar.
Ich habe mir ein Tool gebaut, was meine YouTube-Videos mit Motion Graphics komplett für mich schneidet, wo ich keinen Finger mehr krumm machen muss, beispielsweise. Genau, das sind so Real-Life-Beispiele.
Hä? Ja. Nochmal.
Genau, also mein Claude Code, was ich auf meinem Rechner habe, ja, das schneidet mir meine YouTube-Videos mit Motion Graphics und Einblendungen und so weiter und so fort.
Woher weiß das, was es schneiden soll?
Einerseits hast du natürlich das Transkript, was es zieht. Also das weiß genau, von Sekunde 1,5 bis 1,8 wird dieses Wort gesagt. Das heißt, wenn ich mich verspreche, kann es natürlich auch den Teil rausschneiden, wo ich mich versprochen habe und nochmal neu angesetzt habe. Auf der anderen Seite kann es natürlich dann auch anhand dessen dazu passende Quellen beispielsweise einblenden oder was auch immer. Und ja, genau, also das Transkript ist so das eine. Auf der anderen Seite gibt es natürlich die Audiospur. Das heißt, ich habe festgelegt, wenn die Pause beim Sprechen größer als eine Sekunde ist, ja, dann schneidet das zusammen und macht da einen Jump-Cut im Endeffekt.
Wow.
Ja, genau. Das kann man
mit. Kann man mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Hast du denn auch einen YouTube-Kanal oder warum schneidest du YouTube-Videos?
Genau. Ich habe einen YouTube-Kanal für mich selber, da wo ich dann Kunden drüber gewinne im Endeffekt.
Ach so.
Ja.
Magst du ihn sagen oder willst du
das? Also ich kann ihn gerne sagen, aber ich wollte jetzt nicht Eigenwerbung hier irgendwie.
Kannst du aber, gar kein Problem.
Man kann einfach nach meinem Namen suchen, Danny Weber oder Weber Digital Consulting, da wird man mich finden, ja.
Okay. Und da schneidest du alles mit KI, das ist ja der Wahnsinn.
Ja, jetzt seit neuestem. Also das funktioniert auch nicht so lange. Also da die Tools, die sind erst jetzt gekommen. Das sind ja wie so, kannst du dir vorstellen, wie so in Anführungszeichen Plugins für Claude oder auch für andere KI-Modelle, das ist nicht zwingend nur für Claude. Das nennt sich Hyperframes und Recut, glaube ich, die dann miteinander einhergehen und dann halt eben die Transkription, die dann noch gemacht werden muss und all diese ganzen Sachen spielen dann miteinander, genau.
Klingt ja super.
Ja. Ja, macht Bock, aber kostet dann trotzdem auch ein bisschen Zeit. Ist nicht einfach so Claude mach. Ein paar Stunden muss man schon investieren, bis das dann irgendwann funktioniert.
Spannend, wirklich spannend. Gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, machen wir mal Schluss für heute, ihr Lieben. Ich bin todmüde, obwohl ich heute ja nicht so ganz viel gemacht habe eigentlich, aber ich hau mich jetzt hin. Wir haben morgen Bundesjugendspiele bei uns. Das heißt, und es soll auch noch regnen. Das heißt, es wird dann wieder so, warum kann es denn nicht einfach mal die Sonne scheinen, wenn wir sowas Großes haben? Naja.
Bin nächste Woche auf dem Festival, ich hoffe auch das Beste.
Na, aber das Wetter soll ja, also ich weiß nicht, also beim Norden ist das nicht so dolle, die nächsten Tage. Also wir haben die ganze nächste Woche Regen angesagt hier, aber ist wahrscheinlich zu früh, das festzulegen bei so einer Wetter-App.
Ja.
Wie dem auch sei, ihr Lieben, danke, dass ihr reingeschaut habt, danke, Danny, dass du vorbeigekommen bist. Wir hören uns nächste Woche wieder in alter Frische. Und ja, macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.